Der Politikgeflüster Podcast.
Bisschen so wie immer. Zu Beginn eines Landtagswahlkampfs hat das Bier mehr Prozent als die Umfrageergebnisse der FDP.
Da reibt sich vielleicht die eine oder andere FDP-Erstwählerin, irritiert die Augen und fragt sich, was habe ich denn da für ein Pack ins Parlament gewählt? Wie wird man denn so? Wie schafft man es, eine komplexe Wirklichkeit so zu reduzieren, bis sie ins eigene simple Weltbild der Profitmaximierung? Die Lösung ist ganz einfach. Wenn man keine eigenen Ideen oder Gedanken hat, ist es ganz entscheidend, wem man zuhört und wem nicht. Wem die FDP nicht mehr zuhört, ist die Wissenschaft. Wir wissen, Wissenschaftler, das sind diese sympathischen Menschen, deren Arbeit Grundlage für Innovation ist.
Also erstmal, mir tut das Ergebnis wirklich leid. Ich habe gestern die Daumen gedrückt und hätte sehr gehofft, dass die FDP reinkommt.
Mitleid, auch Sorge ums gemeinsame Projekt. Denn nach der Berlin-Wahl zeigt sich mehr denn je, dass von den drei darbenden Ampelpartnern die FDP den höchsten Preis zahlt. Einen am Ende sehr hohen, womöglich.
Im schlimmsten Falle droht der Partei die Wiederholung des Traumas von 2013. Damals ist sie ja nicht nur aus der Regierung herausgefallen, sondern sogar aus dem Parlament, obwohl sie mit der Union regiert hatte, also eigentlich mit dem Wunschpartner.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Well, on Taiwan, he reiterated something he said many times, that China is going to strive for full reunification. As you said, they're going to try and they are will oppose secessionist forces in Taiwan. He said, in fact, it would repel all foreign interference. But he didn't say we're going to use the army, for example, to take it back, or we're going to do it by the end of the year or even the end of the decade. So it's sitting out there. It's clearly a goal.
Aggressive Töne aus China hinzu. Staatschef Xi Jinping attackierte die USA und den Westen und warf ihnen vor, den Aufstieg der Volksrepublik, also seines Landes, bewusst verhindern zu wollen.
Ja, er sprach sogar von einer regelrechten Unterdrückung durch die Vereinigten Staaten. Und der Außenminister pflichtete ihm dann bei und kündigte als Reaktion eine noch engere Bindung Pekings an Moskau an. Gerüchten, dass China den Dollar und den Euro jedoch als Zahlungsmittel für den Handel abschaffen werde, denen erteilte er eine Absage.
Chinesische Schiffe sollen gleich zwei Unterseekabel zerstört haben, die eine zu Taiwan gehörende Inselgruppe mit Zugang zum Internet versorgen. Die Matsu-Inseln liegen vor der Küste Chinas und sind durch mehrere stahlummantelte 3 cm dicke Kabel mit dem Kontinent verbunden. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, soll bereits am 2. Februar ein chinesischer Fischkutter eines der Internetkabel zerstört haben. 6 Tage später habe die taiwanesische Telekommunikationsbehörde darüber informiert, dass auch das zweite Kabel zerstört worden sein soll.
Ja, der erste Clip von Christian Lindner, der ging so ein bisschen viral. Ich habe ihn genauso gekürzt abgespielt, wie er zu finden war. Er sagt natürlich da eigentlich noch ein bisschen mehr danach. Aber es wirkt natürlich sehr interessant, wenn man nur den Satz für sich stehen lässt. Und damit herzlich willkommen zur neuen nächsten Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Und wie im Intro schon erkennbar und wie letzte Woche angekündigt, setzen wir in diesen Monat unsere Reihe fort, des Blicks auf die Ampel. Und beim letzten Mal waren die Grünen quasi unser Thema und heute wollen wir auf die FDP schauen. Und im zweiten Teil nicht, wie ich letztes Mal mich versprochen habe, der Blick irgendwie schweifen lassen, sondern wir gucken Richtung China und Taiwan. Und letztes Mal habe ich da so viele Länder genannt am Ende. China und Taiwan. Ich habe mir das extra groß am Computer geschrieben. China und Taiwan. Um es nicht falsch zu machen. Aber starten möchte ich natürlich ein bisschen mit einem kleinen, ja, Reminder zum letzten Mal. Alle können sich erinnern, die das Intro nicht übersprungen haben, dass wir eine nette Mail bekommen haben von Bernd Stromberg. Also so nannte er sich in seinem gefakten Mail-Account. Und er hat uns ja vorgeworfen, dass wir ein linksgrün versifftes Medium seien. Und wir haben darauf ja reagiert. Also JS zum Beispiel hat gesagt, er muss ja hier nicht reinhören. Wir sind immer noch ein Schulprodukt. Hans hat gesagt, vielleicht war das alles bloß witzig gemeint. Und er hat geantwortet. Ich lese mal vor, oder sie. Er ist es wirklich. Also er hat mir nochmal Screenshots geschickt vom Alten geschickt. Alte Mail, also er ist es. Und er schreibt, oder sie schreibt, ich habe eure Kritik an meiner Mail gehört und musste schon lachen. Eure Reaktion unterstreicht genau die, ich zitiere, woke, linksgrün versiffte Wolke, auf der ihr seid. Und natürlich darf man auch dafür jemanden kritisieren. Und dann kommt ein längerer Text, ich habe ihn rausgelassen. Und am Ende, nehmt es doch als Lob an. Denn nur wer hasst, kann auch lieben. Und trotz Hass höre ich euch immer. Also wir haben sogar Hate-Hörer. Das ist eine nette Errungenschaft, das zu bekommen in so einem Podcast. Das muss man erstmal schaffen. Also Hate-Podcast Nummer 1 quasi. Ja, aha, entmüde dich einfach. Leg los, wenn du was sagen möchtest.
Naja, ich dachte jetzt einfach nur an den Ausspruch All publicity is good publicity, und vielleicht sieht JS das ein bisschen anders, ich weiß es nicht, aber ja, ich denke mal, dass wir da schon uns auch drüber freuen können, und ja, Kritik ist ja grundsätzlich auch immer gut, auch wenn sie so geäußert wird, wir können drüber schmunzeln, aber ja, trotzdem immer gern gesehen. Wir arbeiten weiter an uns.
Ja, das war ja auch mehr so eine lustige Kritik, die wir aufgenommen haben. Insofern völlig richtig. Kritik, also Feedback, wisst ihr ja, ist uns sehr wichtig. Ich habe das hier nur mal vorangestellt, weil ich diesen Satz so schön fand. Also wer hasst, kann auch lieben. Das, naja, lassen wir mal so stehen. Ja, und damit gehen wir in die Vorstellungsrunde. Wie immer,
initial. Eine Frage hätte ich nur an der
Bitte,
Stelle.
Was, los.
Wer hasst, kann auch lieben. Vielleicht als Frage an, ja, an ihn selbst. Was genau liebt er an uns und was hasst er am meisten? Vielleicht kriegen wir eine E-Mail zurück. Oh, für ja. Die nächste Folge. Oh, wäre ja. Doch spannend.
Ich glaube, was er am meisten hasst, hat gerade gesprochen. Liebe Grüße, Bernd. Wieder zu viele am Sekundenkleber geschnüffelt, nicht? Also, es ist wirklich, also, es ging nicht um die Kritik an sich, es ging darum, wie diese Kritik formuliert ist. Kritik ist immer erwünscht, vor allem konstruktive Kritik. Das ist aber natürlich keine konstruktive Kritik. Das ist billiger Populismus, wie er da geschrieben hat, oder sie. I don't fucking know. Kann auch nicht binär sein, wer weiß das schon. Aber vielleicht mal lieber aus dem Jugendzimmer rausgehen und mal in die echte Welt gucken.
Ja, also ob es er oder sie ist, wissen wir nicht. Ja, er oder sie hat unten drunter immer ein Zitat von Bernd Stromberg. Und diesmal hat er dieses gehabt, Probleme sind wie Brüste, man muss die bloß anfassen. Also ich glaube, man kann sich vorstellen, in welche Richtung es geht. Insofern passt das vielleicht. Gut, dann die Vorstellungsrunde. Zwei Stimmen haben wir schon gehört, aber ihr kennt das ja, altbekannte Manier. Wir stellen uns erstmal nochmal kurz vor und gucken, wer heute in unserer Runde dabei ist. Und unsere Initialfrage heute soll so ein bisschen einen persönlichen Rückblick ermöglichen, denn das erste Vierteljahr des Jahres ist rum. Und so ein bisschen ist die Frage ganz offen, was das erste Vierteljahr für euch war. Was waren so die Ereignisse positiver, negativer Natur, was auch immer ihr uns kundtun wollt, was in diesem Vierteljahr euch gekennzeichnet hat. Und ich glaube, RB fängt an.
Ja, wie gesagt, mein Name ist RB. Aufgepasst, wird nicht mit Mitläufer geschrieben, denn mir wurde vorgeworfen, ich bin hier nur Mitläufer beim FDP-Bashing. Kleiner Disclaimer, kommt alles nur von mir, also meine Worte. Zur Frage hin. Ja, wie war das erste Quartal dieses Jahres? Also, ich glaube, was mich am meisten verwundert hat, ist, dass mir erst jetzt wieder aufgefallen ist, dass das erste Quartal verlaufen ist. Das heißt, nicht wirklich viel ist passiert. Kann man positiv sehen, kann man negativ sehen. Das heißt, es gab wenig Negatives, was mir im Kopf geblieben ist, aber auch nicht viel Positives, was mir im Kopf geblieben ist. Grund, vielleicht Schule, vielleicht auch andere Sachen, aber naja. Also mein erstes Vierteljahr war jetzt nicht blendend.
Dann kann es ja nur besser werden, würde ich sagen. Mit altem Optimismus starten wir hier in die neue Folge. Also, ich muss sagen, mein Jahr war bis jetzt sehr aufwühlend, ist vielleicht das richtige Wort. Erstmal habe ich meine ersten Uni-Klausuren geschrieben. Wie mehr oder weniger erfolgreich sie waren, werden wir noch sehen. Die Ergebnisse sind noch nicht da. Ich denke, es wird auch noch eine Weile dauern, wenn ich so meine Profs und die Leute, die da korrigieren, kenne. Und dann hatte ich jetzt im März auch Geburtstag. Das war natürlich sehr, sehr schön. Und ansonsten war das wahrscheinlich prägendste Ereignis, das auch in diesem Monat stattgefunden hat, dass wir Anfang des Monats bei den Jusos Brandenburg einen neuen Landesvorstand gewählt haben. Und wir haben nicht nur mich in den Landesvorstand gewählt, was jetzt erstmal zweitrangig ist, sondern wir haben auch den ersten POC-Vorsitzenden eines Juso-Landesverbandes in Deutschland gewählt. Und das im Osten und das in Brandenburg. Und da sind wir alle unfassbar stolz drauf. Und wir sind alle unfassbar stolz auf unseren lieben Richie, der unser neuer Landesvorsitzender ist. Das interessiert jetzt die meisten Leute wahrscheinlich nicht, aber es hat uns als Landesverband wirklich viel bedeutet und sollte auch bei den Jusos viel bedeuten. Und das tut es auch. Und ich persönlich bin auch sehr, sehr stolz auf ihn und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit in den künftigen 2 Jahren.
Ich habe einen kleinen Applaus eingespielt. Cool, oder? So, ich glaube, ja, genau.
JS guckt gerade noch ganz verschreckt.
Erschrocken, es tut mir leid.
Ja, verständlich. Ich fand es überraschend. Ich dachte erst, der Sound käme von dir, aber ja, gut, gutes Soundwort, Herr Kavisch, also passt. Ja, ich bin Aha und wenn ich mein letztes Quartal beschreiben würde, dann kann ich mich nur RB anschließen. Es ist wahnsinnig schnell vergangen. Ich weiß gar nicht, wo die Zeit hin ist. Ja, die ersten 2 Monate waren bei mir auch von der Klausurenphase geprägt. Relativ stressig Und ja, umso schöner war der letzte Monat für mich, PYJS, also schöne Fusion. Ich war, ja, oder ich habe mein erstes Praktikum absolviert. Ich hatte heute meinen letzten Tag dort und konnte viele neue Eindrücke gewinnen. Es hat mir extrem gut gefallen, mir aber auch gezeigt, was ich mir für mein späteres Berufsleben nicht vorstelle, was ich mir wünsche. Insofern war das wirklich gewinnbringend. Und wenn ich einen Freiheitsbegriff, oh je. Nein, jetzt habe ich mir schon was überlegt für unsere Alternative. Ja, Initialfrage. Okay, das können Sie rausschneiden, Herr Kavisch, das ist jetzt.
Nein.
Nein, soll ich ihn jetzt trotzdem nennen?
Nein,
oder?
Nein, lass es raus. Alles gut, wir kommen ja gleich dazu.
Gut, ja, das tut mir jetzt leid. Ich habe, gut, weiter geht's.
Ja, ich bin HK und bei mir gibt es auch nur Klausuren im Moment. Ich stehe kurz vor dem Abitur. Ansonsten gibt es nicht besonders viel in den letzten Monaten bei mir oder.
Und dann war sie weg. LP.
Dann mache ich einfach weiter. Ich bin LP, ich bin wieder zurück. Ich war jetzt eine Weile nicht da. Bin wieder froh, dabei zu sein. Ja, das erste Quartal war für mich persönlich leider nicht so einfach. Da war die Klausurenphase eigentlich nichts gegen, auch wenn sie sehr stressig war. Wir haben leider ein Pferd von uns ja, ganz unerwartet verloren, was sehr schwer war. Und deshalb war eben das erste Quartal für mich leider nicht so schön.
Genau, ich glaube, ich war jetzt dran. Ich bin HA. Ich kann mich eigentlich auch RB nur anschließen, dass das, also der Anfang des Jahres zumindest ziemlich schnell vorbeigegangen ist. Es war auch relativ stressig für mich, weil der Anfang, also die letzten Monate jetzt vor allem aus Lernen bestanden, aber im Moment versuche ich mich auch noch auf andere Dinge zu konzentrieren, also ja.
So, und ich glaube, damit haben wir alle durch, außer LB, die kam später. Möchtest du? Ja.
Ja, das ist mal wieder dem Nahverkehr zu verdanken, leider Gottes. Also mir geht's teilweise wie RB, also dass halt das alles sehr schnell verflogen ist. Dann die Klausuren waren das Einzige, was wirklich nicht schnell verflogen ist. Das hat sich wie eine halbe Ewigkeit angeführt. Und ansonsten kann ich auch wirklich nicht wirklich was groß Positives, was groß Negatives nennen. Also das Einzige, was ich hier jetzt benennen könnte, wäre, dass ich mich für den PB-Unterricht mit Hans-Georg Maaßen beschäftigen musste. Und das war schrecklich. Aber dann wieder vom Positiven überschattet, nämlich von einer guten Note auf eben diese Beschäftigung. Also durchwachsen, neutral, ausgeglichen, könnte man sagen.
Ja, durchwachsen, neutral, ausgeglichen. Jetzt ist auch bei uns, denn Hans ist heute nicht da. Das tut uns sehr leid, aber er hat heute ein Seminar, was er gibt und ist dafür nicht mal zu Hause. Insofern war das nicht möglich. In der nächsten Ausgabe wird er wieder da sein. Darf er ja auch mal machen. Es ist ja auch okay, wenn Hans mal nicht dabei ist. Ja, und damit haben wir unsere Vorstellungsrunde abgeschlossen. Auf geht's ins erste Thema, nämlich in die heute schon so oft genannte FDP. Und ich habe heute Morgen einfach mal mit dem Spaß gemacht und habe einfach nur mal bei Google, also der altbekannte Google-Algorithmus, FDP, Schlagzeilen eingegeben. Und die ersten drei, die mir angezeigt worden waren, warum die FDP so oft dagegen ist vom ZDF, FDP als notwendiges Korrektiv vom Deutschlandfunk und das ZDF, was dann von einer liberalen Enttäuschung spricht. JS, hast du auch gegoogelt? Ja? Was waren deine Ergebnisse?
Ich habe mein liebstes und auch gleichzeitig verhasstes Social-Media-Portal Twitter geöffnet, also nicht Google, aber auch nicht wesentlich besser. Und es war sehr, sehr viel zu lesen über meinen absolut liebsten FDP-Abgeordneten, den Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki. Können wir ja vielleicht später nochmal drüber reden, aber solche Aussagen in einer Demokratie zu tätigen und dann nachher jetzt, ach, upsala, da habe ich mich, das meine ich gar nicht so, und dann zurückzurudern als absoluter Politprofi, der seit Jahren und Jahrzehnten Politik macht. Wolfgang Kubicki macht länger Politik, als ich lebe. Das geht nicht. Robert Habeck auf eine Art und Weise mit Putin zu vergleichen, ich weiß jetzt nicht, ob das alle mitbekommen haben, man kann es ja gerne mal anschauen, es ist ja auch in Videoform nachzugucken.
Warte mal, JS, ich habe den Clip für dich. Ich wollte ihn zwar später spielen, erstmal zum Gast kommen.
Jetzt tut mir leid.
Aber jetzt nehmen wir ihn, jetzt nehmen wir den Clip, müssen. Nehmen ihn als Steilvorlage zum Gast. Der kann sich schon mal drauf vorbereiten. Ich habe ihn nämlich vorbereitet, weil ich dachte,
das ist aber auch unfair.
Ja, naja, aber es ist vielleicht ganz gut, weil wir reden gerade drüber und dann können wir es als Steilvorlage nutzen. Hier kommt der.
Ich muss mich auch nicht für alle Scheiße, die aus der SPD kommt, rechtfertigen.
Nee, darum geht's ja nicht, sondern er muss sich auch nicht rechtfertigen, sondern wir können es als Steilvorlage benutzen zum Einstieg. Hier kommt der kurze Clip und dann kommen wir eigentlich zum Gast, den wir heute brauchen für das Gespräch.
Fand das so interessant, weil Robert Habeck genauso mal argumentiert hat auf einem Bundeskongress seiner Partei. Habe ich erst gedacht, er hat was geraucht, als er die ganze Zeit von Freiheit sprach. Und dann kam raus, er meint, Freiheit ist die Einsicht in die Notwendigkeit. Das bedeutet, wer sich selbst freiwillig unterwirft, der ist wirklich frei. Und wer dagegen opponiert, dass er sich unterwerfen muss, wer eigene Entscheidungen treffen muss, der ist in Wahrheit unfrei. Wenn er ist gezwungen zu opponieren. Das ist ein Freiheitsbegriff, den könnte Wladimir Putin völlig problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmodell übersetzen.
Sie meinen, Putin und Habeck haben einen ähnlichen Freiheitsbegriff?
Putin und Habeck haben eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser weiß als die Menschen, was für sie gut ist und sie nicht mit Gewalt, das würde Putin machen, Habeck nicht. Der Habeck würde das einfach durch Verbote machen, dann die Durchsetzung dieser Überlegungen durch staatliche Macht.
Genau, das war der Clip, er war noch leicht geschnitten, es geht dann noch weiter. Nehmen wir es mal als Steilvorlage. Ganz viel Negatives schon gehört. So negativ soll es gar nicht sein. Wir wollen halt einfach mal einen Blick auf die FDP, ihre Rolle in der Bundesregierung werfen und ja, wie sie sich selber waren. Wir sind uns sehr dankbar dafür, einen Gast gewonnen zu haben, der selber auch aktuell im Bundestag sitzt und hoffentlich so ein bisschen seinen Blick auf die Dinge uns heute darstellen kann. Bei uns zu Gast heute ist Herr Gassner-Herz. Hallo.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, vielleicht bevor wir in die Folgen gehen, Sie haben gemerkt, es gibt schon viele, viele Themen hier auf dem Tisch und Sie können gerne auch gleich einen Bezug nehmen zu Herrn Gubicki. Ja. Mich würde da vielleicht erstmal kurz interessieren, bevor Sie das machen, vielleicht, wer sind Sie, was machen Sie, warum sind Sie für dieses Thema genau der Richtige?
Ja, ich bin Martin Gassner-Herz, ich bin 37 Jahre alt und seit Oktober 2021 im Deutschen Bundestag für die FDP. Ich habe vorher ähnlich wie die Kollegin, die bei den Jusos ist, war ich bei den Julis, habe das 20 Jahre lang gemacht. Das ist ziemlich lange und ein bisschen absurd, aber hat mir immer Spaß gemacht. Darum freue ich mich, dass sich hier jemand bei den Jusos engagiert und da Vollgas gibt. Coole, coole Nummer. Ich bin im Bundestag im Familienausschuss und darf mich da hauptsächlich um das Thema Kinderarmut kümmern. Warum ich dafür der Richtige bin, ich habe vor meinem Job im Bundestag, im Jobcenter gearbeitet und da sehr viel mit Kinderarmut zu tun gehabt. Und ich glaube, das hilft, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Und ja, jetzt warte ich auf die nächste Frage, sonst fange ich ja ohne zu labern. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck.
Alles gut. Nee, ich glaube, wir gehen dann relativ schnell auch schon in die Streitthemen rein. Ich glaube, dafür haben wir genug Themen auf dem Tisch. Eine Sache würde mich interessieren. Korrigieren Sie mich, ich habe gelesen, dass Sie vorher bei Greenpeace sich engagiert haben, richtig?
Ja, also es war so mein Einstieg und ich dachte, ich wäre bei Greenpeace. Ich glaube nicht, dass ich es wirklich war. Ich habe mich einfach mit so ein paar Kumpels auf den Marktplatz gestellt und habe ein Plakat gemalt für größere Käfige in Zoohandlungen, weil Tiere fand ich irgendwie super. Ich war da, glaube ich, 13 oder 14 und damals war Greenpeace ganz neu und ganz groß und ganz super. Und dann habe ich einfach behauptet, ich und meine Kumpels, wir wären jetzt Greenpeace. Aber ich glaube, das war nicht wirklich wahr.
Okay, also war das mehr so ein bisschen die Wunschvorstellung, als dass Sie wirklich da Mitglied waren? Weil es gibt ein paar Quellen, die berichten, Sie waren langjähriges Mitglied bei Greenpeace. Ist dann wahrscheinlich eine...
Oh Gott, was sind das für Quellen?
Na, also so Lokalzeitungen aus der Nähe Ihres Heimatortes, die ich jetzt so gefunden habe. Kann aber auch sein, dass da Fehlinformationen stehen. Auch da gibt es Fake News.
Also langjährig war das nicht.
Okay, gut.
Ja, egal, wie auch immer.
Okay, eine Frage noch, bevor wir dann zu Gubicki kommen in die Diskussion. Jetzt sind Sie ja relativ neu im Bundestag, also neu, quasi neu im Bundestag, so neu ist es jetzt gar nicht mehr, weil wir die Frage auch unseren Gästen vom letzten Mal gestellt hatten, die auch selber neu war, wobei sie ein bisschen längere Erfahrung hatte durch die Politik in Berlin. Wie war das denn für Sie jetzt als neuer Abgeordneter, gerade von der FDP? Wie haben Sie so die ersten Monate wahrgenommen? War das eine totale Veränderung für Sie oder ist das alles relativ schnell eine Anpassung gewesen?
Ja, das war schon eine Veränderung, klar, vom einen Tag auf den anderen. Also am Freitag vor der Wahl saß ich noch im Jobcenter am Schreibtisch Und dann war Montag und dann bin ich nach Berlin geflitzt und dann ging's los. Ich war vorher nie Chef, jetzt habe ich Mitarbeiter. Das war schon eine Veränderung, aber ich habe das, wie gesagt, ich habe das 20 Jahre lang ehrenamtlich gemacht und hatte schon so eine grobe Vorstellung, was auf mich zukommt. Eine größere Umstellung war, als ich vor knapp einem halben Jahr Papa geworden bin. Da hat sich meine Welt nochmal umgedreht und da war ich weniger, da wusste ich weniger, was auf mich zukommt.
Ja, da gibt es auch einen schönen Bericht, dass sie schreiben, dass sie bis, oder berichtet wird, dass sie bis nachts um 3 sich dann um das Kind kümmern. Das fand ich sehr sympathisch. Gut, vielleicht, ja.
Ich finde das eigentlich normal, ja, dass man, wenn man Eltern ist, ist jeder mal dran.
Völlig richtig, ist leider, glaube ich, nicht normal. JS möchte gleich Kindertipps geben, oder?
Ja, wenn eine Person dafür qualifiziert ist, Tipps zu Kindern zu geben, dann bin ich das. Die wirklich die Straßenseite wechselt, wenn kleine Kinder kommen. Nee, ich habe nichts gegen kleine Kinder. Kinder sind super, herzlichen Glückwunsch auch dazu. Da sind sie mir auf jeden Fall direkt schon mal sympathisch. Aber Herr Kabisch, haben Sie irgendwie seine Biografie geschrieben in Ihrer Freizeit jetzt? Sie haben ja wirklich extensive Recherche betrieben. Das ist ein bisschen gruselig.
Naja, das ist Vorbereitung. Ich möchte ja meine Gesprächspartner auch kennen, du. Und,
insofern. Aber Sie haben sich keine Rede von ihm angeschaut, was ich gemacht habe?
Ja, da kannst du ja gerne berichten, wie die Rede war.
Das wäre doch das Erste gewesen.
Okay. Gut, Herr Gassner-Herz, lassen Sie uns mal inhaltlich starten. Wir haben, glaube ich, genug Themen, über die wir auch in Diskussion gehen können gemeinsam. Darum geht es uns ja heute auch ein bisschen, Ihre Position kennenzulernen. Und vielleicht nehmen wir gleich mal das Zitat von Kubicki als Ausgangspunkt. War nicht unbedingt mein Plan, aber machen wir einfach mal. Ja, wie gehen Sie mit diesem Zitat jetzt um? Das steht ja so im Raum und dahinter steht ja so ein bisschen grundsätzlich die Frage, was ist denn eigentlich Freiheit? So, das ist ja das, was so als der große Schlagbegriff der FDP häufig benutzt wird. Und deshalb würde mich interessieren, A, wie ordnen Sie das Zitat ein? Und B, ja, was sagt dieser Freiheitsbegriff jetzt für Sie? Was ist Freiheit?
Ich finde es gut, dass wir über die erste Hälfte des Zitats sprechen wollen, weil auf die zweite Hälfte habe ich nicht so viel Bock zum drüber sprechen. Ja, Freiheit ist die Möglichkeit, dass ich machen kann, was ich will. Also wenn ich beschließe, ich will in der Badehose Gitarre spielend durch die Stadt laufen und ein lautes Lied singen und das stört keinen, dann habe ich das Recht drauf, das zu machen und keiner kann mich dran stören, solange ich niemand anders wehtue. Also der erste, wobei mein Gesang tut vielleicht Menschen schon weh. Aber so in die Richtung, sagen wir nicht in der Innenstadt, sondern im Wald, da kann ich einfach rumspringen in der Badehose, wie ich will. Also der erste Punkt von Freiheit, aber es kommt noch was dazu, weil man vor allem dann frei ist, wenn man aus möglichst vielen Handlungsoptionen tatsächlich wählen kann. Das wird so ein bisschen jetzt komplizierter. Also wenn ich zum Beispiel Hunger habe und ich weiß, wo ich abends schlafen soll, dann bin ich auch nicht wirklich frei, weil ich nicht wirklich viele Handlungsoptionen habe, weil ich gezwungen bin, mich darum zu kümmern, dass ich was zu futtern kriege und warm zu schlafen. Und das ist auch der Grund, warum es spannend wird, als FDPler Sozialpolitik zu machen, weil es eben auch darum geht und andere Menschen Interesse daran haben, dass ich möglichst viele Chancen habe, mich zu entfalten. Und die anderen haben daran Interesse, weil wenn ich potenziell viele Dinge tun kann, dann kann man mit mir auch sehr gut in Interaktion treten und mit mir möglichst viele verschiedene Dinge dann auch tun und sich frei entfalten. Wenn ich nur einen vorgegebenen Weg habe, dann bin ich nicht frei. So, jetzt ist das Problem, ich habe Politikwissenschaften studiert und drückt mich irgendwie schwierig aus. Und wahrscheinlich denkt ihr jetzt, was labert der eigentlich? Vielleicht fragt ihr nochmal nach, sonst habe ich mich vergaloppiert.
Ich glaube, das können wir ruhig stehen lassen. Wir gehen lieber in die Diskussion und gucken, was an Position noch ergänzend kommt. JS, glaube ich, war zuerst.
Sie haben gerade JS gesagt, oder? Ich habe nicht zugehört.
Ja, du hast Sie in dem Augenblick deine Haare gerichtet. Ich dachte, okay.
Ja, das muss.
Als wenn ich jetzt jemand sehen würde. Sein.
Sonst kann ich nicht richtig sprechen. Also, Sie haben jetzt natürlich nicht wirklich auf das Zitat eingegangen, was ich Ihnen auch gar nicht übel nehmen kann, ehrlicherweise, weil würde ich auch nicht wollen. Und das sei auch einmal ganz, ganz klar gesagt, ich verurteile nicht die FDP dafür, was irgendwie der senile Wolfgang Kubicki in irgendwelchen zwielichtigen Interviews von sich gibt. Aber er ist nun mal Bundestagsvizepräsident und einfach ein wichtiges Gesicht der FDP. Und dass dann dazu kein Statement kommt, das verurteile ich schon. Man kann nicht eine ganze Partei für die Aussagen einzelner Leute verantwortlich machen. Ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, was Gerd Schröder auf Instagram produziert. Ich möchte auch nicht dafür verantwortlich sein, was Katrin Lange, Ministerin in Brandenburg, für einen absoluten Müll behauptet, wenn es um den Krieg in der Ukraine geht und wir sind nicht verpflichtet, uns solidarisch zu verhalten. Wir sind verpflichtet, uns solidarisch zu verhalten, liebe Katrin. Aber so ein Zitat darf natürlich nicht so stehen bleiben, vor allem nicht, wenn es innerhalb einer Koalition passiert, innerhalb eines demokratischen Staates. Den Vizekanzler mit dem Diktator zu vergleichen, der aktuell einen brutalen Angriffskrieg in Europa führt, ist widerlich, ist populistisch und dann hinterher zu behaupten, ja Mist, das hätte ich ja natürlich jetzt nicht zu sagen dürfen und zurückzurudern und sich zu entschuldigen, ist das eine. Aber das ist erstens nicht die erste Entgleisung, die es von Wolfgang Kubicki gibt, verbal dieser Art. Und zweitens wird damit hier immer weiter die Grenze des Sagbaren verschoben. Es wird systematisch immer und immer und immer weiter. Und das ist ein Mittel des Rechtspopulismus. Das sehen wir von der AfD seit Jahren. Und wenn das jetzt auch in der FDP zur Praxis wird, was ich der FDP nicht unterstelle, aber wenn eine Person wie Wolfgang Kubicki das auch anfängt, systematisch zu betreiben, dann sieht es nicht gut aus für unser Land. Wenn die FDP in Thüringen auf einmal mehr oder weniger damit liebäugelt, dass man ja Mehrheiten auch mit der AfD durchbringen kann, wenn es nun mal gute Ideen sind, dann können wir halt nun mal beide dafür stimmen. Guckt euch die AfD in Thüringen an. Das sind Faschos, die da sitzen im Parlament. Und dann zu sagen, ja, wir müssen jetzt nicht mit denen konstitutionell zusammenarbeiten, aber wir können zusammen Entscheidungen durchbringen. Das geht nicht. Also wo kommen wir da hin? Jetzt genau heute. Jahrestag von der Abstimmung Ermächtigungsgesetze. Das ist widerlich.
Sie können ruhig reagieren, wenn Sie wollen.
Darf ich? Ja, gut. Wolfgang Kubicki ist selber groß und kann sich für seine Aussagen verteidigen. Kann man Putin mit Habeck auf eine Stufe stellen? Natürlich nicht. Ja. Natürlich kann man die nicht vergleichen. Hat das irgendwas damit zu tun, dass man da zwangsläufig jetzt die AfD gut finden sollte? Was für ein Unsinn. Die Typen, schon richtig, wie du die benannt hast, die gehen gar nicht. Irgendwie finde ich langweilig, wenn wir da weiter drüber diskutieren, weil wir sind uns einig, Robert Habeck und Putin sind natürlich nicht miteinander vergleichbar. Aber das hat noch lange nichts mit Rechtspopulismus zu tun und der hat in der FDP nichts verloren. Wir haben mit der AfD nichts zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was wir machen, ist das, was die machen. Die wollen Menschen, wollen keine Menschen, die groß werden, wir schon. Wir wollen ein freiheitliches Zusammenleben, wo Individuen sich entfalten können. Keine Ahnung. Das führt uns irgendwie nicht weiter, glaube ich, wenn wir da drüber diskutieren. Ich würde lieber zu den anderen Punkten kommen. Da habe ich Bock drauf.
Kommen wir noch. Ich gebe trotzdem noch den Weg nochmal kurz frei, dass RB reagieren kann und JS. Und dann können wir gerne auf die wirklichen politischen Inhalte gehen.
Also, ganz kurz. Ich möchte das jetzt auch nicht sehr viel länger machen. Aber die Frage ist, wie viel ist Machtwert, dass man eben selbst seine eigenen politischen Überzeugungen ein bisschen unter den Teppich kehrt und eben mit sehr fragwürdigen Personen zusammenarbeitet. Ich unterstelle das jetzt nicht, aber rein hypothetisch gesehen, wenn die FDP so an Macht kommen könnte, noch weiter, also mit der AfD zusammen, die Frage ist, würden Sie es machen oder nicht?
Auf keinen Fall. Was für eine absurde Vorstellung, dass wir mit denen irgendwie zusammenarbeiten können. Mit den Typen ist kein Staat zu machen. Die sind alles, was wir nicht sind. Ja, das sind das komplette Gegenteil. Mit denen kann man nicht zusammenarbeiten. Die sind nicht daran interessiert, irgendwas im Land besser zu machen. Die sind nur daran interessiert, unsere Gesellschaft kaputt zu machen. Es ist völlig ausgeschlossen, dass wir mit denen irgendwie zusammenarbeiten. Wir haben entsprechende Beschlüsse. Das ist eine Spekulation, die null Hintergrund hat.
Also ich unterstelle der FDP, ich will auch nichts weiter über sowas reden, weil die inhaltlichen Themen sind, glaube ich, auch gerade wesentlich interessanter. Ich unterstelle der FDP aber zu 100% eine antidemokratische Partei zu sein. Das soll auch nochmal ganz, ganz klar gesagt werden, auch wenn irgendwelche Feedback-Mails kommen, dass ich die FDP hassen würde. Nein, es hat in der Demokratie nichts zu suchen, andere demokratische Parteien zu hassen. Genauso wenig hasse ich die CDU oder die CSU. Das sind für mich Parteien, die einfach demokratische Parteien sind, die tragen zur Meinungsbildung da, zur Willensbildung. Und das war's. Ich muss die nicht mögen, aber das Wort Hass hat da nichts zu suchen. Was aber ja stimmt, ist, dass solche Aussagen wie die von Kubicki, die nun wahrlich in der FDP wirklich Einzelfälle sind, im Gegensatz zu anderen gesellschaftlichen Bereichen in Deutschland, das sind Aussagen, die kenne ich sonst nur von der AfD. Und daher kommt für mich diese Verbindung. Und man kann jetzt ja nicht leugnen, dass diese Aussagen von Kömmerich aus Thüringen kamen. Ich unterstelle der FDP nicht, dass sie mit der AfD eine Regierung bilden würden oder irgendwie Entscheidungen treffen würden. Aber dass da von einigen so ein bisschen geliebäugelt wurde, würde ich schon sagen. Aber jetzt können wir auch gerne dann zum Inhaltlichen kommen.
Ja, wir lassen es mal so stehen. Das ist eine Sache, die man vielleicht nochmal in der Diskussion, wenn man in die Richtung guckt, aufnehmen könnte. Ja, wir haben ganz viele Themen ja eigentlich, auf die wir gucken könnten. Ich würde es mal vielleicht etwas anders machen, Herr Gassner-Herz. Vielleicht wäre es einfach mal interessant zu hören. Jetzt sind Sie ja nun viele Monate Teil der Bundesregierung, können ja auch selbst mit einwirken. Was sind denn die Erfolge der Bundesregierung in dieser Zeit, die Sie der FDP zuschreiben? Oder was hat die FDP in dieser Zeit aus Ihrer Sicht Positives der Bundesregierung und ihrer Arbeit zugefügt?
Ja, ich finde schon, dass wir gut miteinander Lösungen gefunden haben. Das Riesenthema jetzt im letzten Jahr war natürlich die Krise in der Ukraine und wie man damit umgeht. Da sind neue Probleme auf uns hereingebrochen, die wir im Koalitionsvertrag noch nicht vorausgesehen haben. Und ich glaube schon, dass wir mit den 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr was Gutes bewirkt haben, wo wir auch dabei waren. Ich glaube auch, dass wir insgesamt jetzt einen guten Kurs gefunden haben, wie wir die Ukraine unterstützen. Ich finde, wir haben ganz am Anfang beim Thema Corona schon einen Riesenunterschied gemacht als FDP. Es zeigt sich auch immer mehr, dass diese damals schnell zur Hand gewesenen Eingriffe in die individuellen Freiheiten wohl doch schon ein bisschen überzogen waren und dass es einen vernünftigen Kurs gab, für den wir dann gesorgt haben, als wir an der Regierung mit dabei waren. Ich glaube, wir sehen jetzt, dass die FDP einen Unterschied macht, wenn es darum geht, dass wir wieder nach soliden Finanzen schauen. Ich finde auch, dass die FDP einen Unterschied gemacht hat bei den vielen Gesetzen, die wir zum Thema Energie verabschiedet haben, wo es um Planungsbeschleunigungen geht. Das haben wir alles nie alleine gemacht, und weil man in der Koalition nie alleine ist. Aber ich glaube schon, dass an diesen Punkten erkennbar war, dass die FDP eine Rolle spielt und einen Unterschied macht. Und ja, ich glaube, es ist gut, dass wir dabei sind.
Ja, wie groß hat es?
Ich merke mir doch nicht, wer sich jetzt zuerst meldet. Also ich wollte auch mit was Positivem starten, damit wir ein bisschen hier auch gutes Zusammensprechen haben. Das ist kein Wort, aber egal. Was mich am meisten begeistert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber was ich bis jetzt am besten fand von der FDP in der Regierung, ist auch wieder was natürlich von allen Koalitionspartnern gemacht wurde. Aber ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge auch schon gesagt, das Selbstbestimmungsgesetz fand ich sehr, sehr positiv, dass diese alte, wirklich sehr, sehr unschöne Regelung endlich abgeschafft wurde und dass alles neu geregelt wurde jetzt. Und das ist ja auch das, worauf ich mich am meisten in dieser Koalition gefreut habe, auch wenn es ehrlicherweise wenig gibt, worauf ich mich gefreut habe, ist das eine eben so eine liberalere Gesellschaftspolitik, wie es sie eben mit der CDU, CSU niemals geben konnte in der GroKo und wie es sie jetzt extra endlich mit der FDP gibt. Das ist aber dann auch schon das Einzige, was ich sagen kann, aber dazu später dann.
Das macht aber einen riesen Unterschied.
Auf jeden Fall, also auch Themen wie Ehe für alle wäre ja auch niemals möglich gewesen ohne die FDP.
Namensrecht, Abschaffung 290.
Genau. Das stimmt, 290, sehr gut. Das ist auch, also jedes Mal, wenn ich mein StGB aufschlage, bin ich sauer über diesen Paragraphen. Ja. Ich bin sehr froh, dass es jetzt weg ist.
Ja,
Also ich kann mich da natürlich JS nur anschließen. Vielleicht bin ich jetzt der kleine Teufel auf der Schulter. Also was mich persönlich, also was sich verändert hat, oder wie sage ich es, ohne zu polarisierend wieder zu wirken. Also was mich persönlich ein bisschen verwundert hat, ist eben zum einen das mit diesem Sondervermögen für die Bundeswehr. Also ich glaube, das wird mir öfters die Folge noch zum Verhängnis. Ich kann mich nicht mehr an die Person erinnern, die es gesagt hat. Ich weiß, Todsünde. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, wurde von dem Sondervermögen bisher fast kein einziges Stückchen genutzt. Und ich frage mich, wofür gibt es ein Sondervermögen, wenn das nicht wirklich benutzt wird, eben durch die deutsche Demokratie, sondern der Bürokratie. Also ähnlich wie zum Beispiel Digitalpakt vor ein paar Jahren, als der eingeführt wurde.
Ja, das ist so ein bisschen eine Polemik, dass davon kein Geld ausgegeben worden wäre. Richtig ist, dass das Bestellen hätte ein bisschen schneller gehen können. Richtig ist auch, dass überhaupt die Beschaffung in der Bundeswehr unbedingt reformbedürftig ist. Aber es ist halt auch so, wenn du, keine Ahnung, ein neues Kriegsschiff bestellst, dann ist das nicht innerhalb von 3 Wochen fertig. Bei den meisten anderen Großgeräten ist das auch so. Und du bezahlst es natürlich erst, wenn es da ist. Und drum ist schon ein Haufen Kohle verplant, aber noch nicht ausgegeben. Und da ist noch kein Euro abgeflossen. Da ist so ein bisschen so eine Polemik, die die Union bringt. Ja. Aber die Kohle wird schon gebraucht in der Bundeswehr und mit der wird auch gearbeitet. Ich habe auch das Gefühl, der neue Verteidigungsminister macht seinen Job ganz ordentlich.
Vielleicht noch einen zweiten kurzen Punkt bei erneuerbaren Energien. Ich bin der Meinung, letzte Woche am Wochenende habe ich die Heute-Show geguckt und da war auch als wundervolles Thema E-Fuel, also eben fossiler Brennstoffersatz eben mit aus sehr viel Energie, also Strom, elektrischen Strom, und dass so ziemlich die einzige Partei, die sich dafür eingesetzt hat, die FDP war. Und ganz witzig ist, wenn man sich das anguckst, welcher der ganzen Autohersteller, jetzt nur mal auf Deutschland und auch weltweit, glaube ich sogar fast, sich das anguckt, ist der einzige Hersteller Porsche, der zukunftsvoraussehend eben auf E-Fuel setzt. Und irgendwie finde ich ein bisschen so die Parallelen Porsche, Oberklasse, FDP, gehobene Mittelklasse, irgendwie doch schon ziemlich witzig, muss ich sagen.
Also ich habe keinen Porsche, ich bin noch nie Porsche gefahren. Ich glaube, ich bin noch nicht mal in einem Porsche mitgefahren bisher. Ich habe ein kleines Renault-Elektroauto und fahre ein Fiat. Die Verbindung FDP und Porsche sehe ich nicht. Übrigens, Klaus Ernst von der Linkspartei fährt auch leidenschaftlich gerne Porsche. Aber abgesehen davon, die Diskussion finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Es geht darum, Leute, die keine Ahnung von Technik haben, betteln sich, ob das jetzt eine kluge Lösung ist oder nicht mit den E-Fuels. Ich muss sagen, ob das eine technisch kluge Lösung ist, weiß ich nicht. Und darum will ich es nicht verbieten und zulassen. Und dann kann sich das nämlich rausstellen, ob das irgendwann mal eine gute Lösung ist. Aber was ich auf jeden Fall doof finde, ist, wenn man eine vielleicht mögliche Lösung von vornherein ausschließt, indem man sie gar nicht zulässt. Und so war es bis jetzt. Und ich finde, die Idee, dass man mit synthetischen Kraftstoffen Autos, die es schon gibt, und Autos, die in anderen Teilen der Welt außerhalb von Europa auch nach 2035 auf jeden Fall noch fahren werden, dass es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die klimaneutral zu kriegen, wäre doch total dämlich, wenn man eine mögliche Lösung verbietet. Wenn das nachher tatsächlich so ist, dass die Dinger zu teuer, dass der Sprit zu teuer ist, oder dass das niemand nutzen will oder keine Lösung für irgendwas ist, dann ist das halt so. Und dann brauche ich es auch nicht verbieten. Das ist eigentlich der ganze Punkt, den wir da haben. Ja, setzt es durch oder nicht, weiß kein Mensch, aber verbieten muss ich es nicht.
Also das mit dem Verbieten, ja, durchaus, dass man es nicht verbieten muss, aber ich glaube, allein jetzt gibt es schon genügend Studien, die beweisen, dass E-Fuel momentan so eine grottige Klimabilanz hat, dadurch, dass es eben aus Kohlestrom hergestellt wird, also größtenteils gefördert wird, dadurch, dass Ausbau erneuerbarer Energien, yay, Deutschland, scheiße, dass das noch fehlt und es deswegen mit noch falschen Energiequellen hergestellt wird, finde ich es trotzdem problematisch. Also ich sage nicht, dass man es für immer verbieten sollte, aber vielleicht wenigstens übergangsweise, dass es jetzt nicht die beste Idee ist, um dorthin zu kommen. Das war jetzt so meine Grundaussage.
Der Trick ist, was die Dinger besser können als andere. Du hast ja ein Problem schon alleine. Also wir werden die ganze Energie, die wir in Zukunft brauchen, genauso wenig wie heute auch in Zukunft nicht in Deutschland herstellen können. Wir werden die irgendwie importieren müssen. Und du kannst halt relativ schlecht Strom aus Südamerika nach Deutschland transportieren. Und wenn du allerdings in Chile per Windpark Energie herstellst, die dort kein Mensch abfragt und keiner braucht, aber es geht halt vielleicht, weil dort windhäufige Standorte sind, dann kannst du mit der Energie synthetische Kraftstoffe herstellen und die dann transportieren. Und das Coole ist ja, ein Vorteil an dem Problem CO2-Haushalt ist, dass er auf der ganzen Welt stattfindet. Und das heißt, es spielt eigentlich keine Rolle, wo du CO2 einfängst. Das fängst du dann halt ein in Chile. Ja, und dann kann man es hier quasi wieder emittieren und dann ist das bilanziell CO2-neutral, weil alles in der gleichen Atmosphäre stattfindet. Und das ist quasi der Trick dann, dass du an Stellen, wo große Energievorkommen oder wo man potenziell viel Energie herstellen kann, die einfangen kann und dann transportieren kann, dorthin, wo sie gebraucht wird.
Aber Herr Gassner-Herz, ich glaube, Sie können nicht leugnen, dass dieses Beispiel, über das wir gerade sprechen, ist ja ein sehr aktuelles. Und da geht es ja nicht mehr unbedingt nur darum, E-Fuels ja oder nein. Da geht es ja auch um die generelle Problematik, dass die FDP eigentlich auf europäischer Ebene die entsprechende schon durchverhandelte Verordnung blockiert hat, weil sie unbedingt möchte, dass dieser Passus da noch mit reinkommt. Und man kann ja über die Vor- und Nachteile davon sprechen, aber ist es nicht tatsächlich so ein bisschen das, was RB angedeutet hat, dass da ganz viel Klientelpolitik dahinter steht? Also es geht ja nicht um die Mehrheit der deutschen Autohersteller, die sagen alle unisono, bis auf Porsche, brauchen wir nicht, ist nicht zukunftsfähig. Dass E-Fuels benötigt werden für den Luftverkehr sehr wahrscheinlich oder eben für LKWs, darüber spricht ja niemand. Das bezweifelt ja niemand. Aber ist es nicht so, und das ist ein bisschen das generelle Problem, glaube ich, dass ganz viel FDP mit Klientelpolitik einhergeht und man ganz stark sagt, die machen doch das jetzt nur für eine bestimmte Gruppe. Also was ist, wie würden Sie darauf quasi reagieren, wenn man diesen Vorwurf Ihnen sagt, das ist doch eigentlich nur eine klassische Klientelpartei, wie man es jetzt gerade sieht?
Eben hieß es doch, niemand braucht das. Für wen sollten wir dann Klientelpolitik machen? Also die beiden Argumente passen irgendwie nicht ganz zusammen.
Naja, aber wenn Ihr Vorsitzender, ich gebe gleich an JS das Wort, wenn Ihr Vorsitzender bei den Verhandlungen ständig mit Porsche im Kontakt steht schon, dann kann man doch vorstellen, für wen das geht. Natürlich gibt es eine Gruppe, die da Interesse dran hat und sind genau diejenigen. Und von diesem Verbrenner aus sind ja unter anderem sowieso schon ganz viele Autofirmen ausgeschlossen. Alle die nur gering produzieren, also beispielsweise Maserati und so, die werden weiterhin ihre Verbrenner bauen können, auch nach 2035. Aber für Porsche ist das schon ein Zukunftsprojekt. Und das ist das Problem dahinter, ist ja nicht unbedingt diese E-Fuel-Debatte selbst, sondern eben das, dass man die FDP sehr stark mit solchen politischen Vorhaben assoziiert. Und eben nicht unterstellen kann, dass sie das für die breite Masse machen, weil die breite Masse, auch der Autohersteller, sagt, nee, wir brauchen keine E-Fuels.
Ja, also so. Ich glaube nicht, dass wir das für Porsche machen, sondern wir machen das für die breite Masse. Weil wer ist denn die breite Masse? Die breite Masse sind doch die Leute, die einen Gebrauchtwagen fahren und sich nicht dauernd ein neues Auto kaufen können, sondern an die müssen wir denken, dass die CO2-neutral unterwegs sein können. Und das wird halt nicht möglich sein, wenn die Leute dauernd neue Autos kaufen müssen, weil halt nur die CO2-neutral sind. Und irgendwann ist dann verboten, dass die ja ihr gebrauchtes Auto fahren. Und dafür brauchen wir doch eine Lösung. Und genau dafür kann doch ein E-Fuel eine Lösung sein, weil ich dann meinen stinknormalen alten Fiat mit einem CO2-neutralen Kraftstoff betanken kann. Das ist doch eine coole Lösung. Das hat doch mit Porsche und so einem Scheiß überhaupt nichts zu tun. Und also ich verstehe das mit der Klientelpolitik überhaupt nicht so. Das wird uns immer unterstellt. Aber um ehrlich zu sein, hat mich das noch nie irgendwie interessiert, was irgendein Verband fordert. Ich mache immer nur das, was ich für richtig halte. Und ich halte es auf jeden Fall für richtig, eine potenzielle Lösung nicht von Anfang an zu verbieten, weil ich für mich irgendwie die Hybris habe, zu glauben, eine Glaskugel zu haben, in der die absolute Wahrheit ist. Und das ist, glaube ich, das, was für die FDP so ein bisschen charakteristisch ist, dass wir eben nicht glauben, die absolute Patentlösung für alles in der Hosentasche zu haben, im Gegensatz zu anderen, die sich unglaublich sicher sind. Das Thema, ich nehme mal ein anderes Beispiel, Wasserstoff. Ja, das ist nämlich auch ein Träger, mit dem man Energie transportieren kann. Und wir haben hier 2021 in Baden-Württemberg mit dem Thema Wasserstoff Wahlkampf gemacht. Und wir wurden nur ausgelacht. Bei jeder Veranstaltung wurden wir ausgelacht. Ah, Wasserstoff, was für ein Quatsch, was für eine Energieverschwendung. Ach, wie kann man nur, als ob wir unsere Schwerindustrie auf Wasserstoff umstellen. Und heute redet die ganze Welt über Wasserstoff als Energieträger, um endlich in eine CO2-neutrale Zukunft zu kommen. Und ja, ich sehe das relativ entspannt, weil diese Polemiken sind immer die gleichen und schon immer die gleichen gewesen.
Okay, also das ist jetzt sehr viel gewesen. Erstmal würde ich schon sagen, dass die FDP von sich eigentlich immer behauptet, dass sie die Patentlösung für alles hätten und die ist Innovation, was ja auch prinzipiell richtig und wichtig ist. Wir brauchen Innovation, um den Klimawandel aufhalten zu können. Aber wie sich Deutschland aktuell auf EU-Bühne verhält, ist natürlich schon ein bisschen peinlich. Und das liegt eben daran, wie Volker Wissing aktuell agiert. Das kann man ja nicht leugnen. Wenn man sich die Nachrichten anguckt, dann... Naja, schon. Er ist derjenige, der Veto sagt und er ist derjenige, der sagt, nee, wir müssen uns das jetzt nochmal genauer angucken und da brauchen wir jetzt auch ein bisschen Zeit. Und wenn wir bei einem Thema keine Zeit mehr haben, dann ist es ja wohl beim Klimaschutz. Also das ist der allerhöchste Eisenbahn. Also die Uhr ist wirklich kurz vor 12, eigentlich ist es schon nach 12 und im Endeffekt bin ich diejenige, die damit leben muss und weniger Volker Wissing. Und also alles, was ich zu diesen E-Fuels gelesen habe, und ich bin nun wahrlich keine Expertin für Klimaschutz, hat sich nie so positiv angehört. Die gelten einfach als wirklich ineffizient und auch überteuert. Und ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Und das ist ja auch alles stutzpiep egal, weil es gab ja einen Beschluss. Und jetzt wird in letzter Sekunde von der FDP dagegen gearbeitet. Und das zeugt nicht von guter Koalition. Sorry, Sie können gerne was dazu sagen. Ich rede Ihnen die ganze Zeit rein.
Also auch das ist eine Polemik, weil...
Sie können nicht bei allem mal Polemik unterstellen, das ist einfach so. Also und auch zu sagen, die FDP macht keine Klientelpolitik. Die FDP hat während der Koalitionsverhandlungen mit Porsche sich auseinandergesetzt. Haben die SPD und Grünen nicht gemacht.
Das stimmt übrigens nicht, dass Christian Lindner während den Koalitionsverhandlungen mit Porsche telefoniert hätte.
Und habe ich anderes gehört. Aber gut, ja, ich habe nicht seine persönliche Nummer, ich kann nicht nachfragen.
Okay. Also, auch das auf EU-Ebene alles schon geschwätzt gewesen wäre, auch das ist nicht wahr, sondern es wurde verhandelt, dass die EU-Kommission eine Lösung zu finden hat, vorzustellen hat, wie eben nach 2035 weiterhin Verbrennungsmotoren benutzt werden können, wenn diese nachweislich CO2-neutral betrieben werden. Das war die Klausel für die E-Fuels. Das war schon in den ersten Verhandlungen, von denen Sie gerade gesagt haben, die liefen, da stand das drin. Und genau das kam dann nicht im Vorschlag. Also der Vorschlag enthielt diese Klausel, die abgemacht war, nicht. Und dass dann einer sagt, machen wir nicht mit, ist völlig logisch. Und das war schon vorher klar. Das ist halt übrigens an vielen Stellen, wo es heißt, man bremst so. Und das sehe ich, weil es auch Gesetze betrifft, mit denen ich zu tun habe. Wenn ich halt Dinge in ein Gesetz reinschreibe, von denen ich weiß, dass mein Partner die nicht will, dann kann ich nachher nicht schreien und sagen, oh, der blockiert alles. Das ist halt auch so ein bisschen das Spiel. Aber das, was mich gerade so ein bisschen, was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass wir über irgendwelche Symbole gerade hier rumplänkeln.
Klimaschutz ist ja kein Symbol. Also es geht um, die Zukunft im Verkehrssektor.
Dann lassen Sie uns doch über Klimaschutz reden. Darauf
habe ich aber diese Bock. Zukunft im Verkehrssektor fährt Volker Wissing wirklich mit Vollgas an die Wand. Es gab einen ausgehandelten Kompromiss und dann wurde der sogar nochmal angepasst und dann hat die FDP wieder Nein gesagt, obwohl es dann eigentlich so war, wie sie wollte. Und es ist ja nicht umsonst so, dass jetzt andere Länder auf Europaebene der deutschen Bundesregierung vorwerfen, unzuverlässig zu sein. Und das ist sie ja auch. Das ist peinlich für Deutschland. Und das merkt man ja auch in anderen Ministerien. Wenn man sich im Umweltministerium umhört, natürlich sind die davon genervt, dass jetzt da mal da ewig nachverhandelt werden muss und das alles wieder in den Medien groß ist. Also das kann man ja nicht abstreiten. Und was hat das mit Symbolpolitik zu tun? Das verstehe ich nicht. Das ist keine Symbolpolitik.
Wollten wir jetzt über Klimaschutz reden oder wollen wir über
Porsche? Ja, aber das ist ja Klimaschutz.
Also, oder wollen wir über Porsche und Volker Wissing und was?
Volker Wissing hat nun mal fundamental mit dem Klimaschutz zu tun. Sonst wäre Volker Wissing ja nicht der erste Politiker, der aufgefordert würde, zurückzutreten. Und ganz ehrlich, der Aufforderung muss ich mich anschließen. Der Anwalt der AutofahrerInnen, so ist er angetreten. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun.
Wir sprechen gerade nicht über Klimaschutz, sondern über irgendwelche Haltungsnoten.
Okay, dann sagen Sie, was sind denn Ihre Klimaschutzthemen? Was macht denn die FDP für Klimaschutz in der Koalition?
Super. Also, wir setzen auf den Zertifikatehandel. Wir sind diejenigen, die sagen, wir brauchen einen strengen CO2-Deckel und einen planbaren Pfad dahin mit einem klaren Ziel und einem Preis für CO2, der sich bildet, damit wir an den Stellen, an denen es am schnellsten geht und am einfachsten geht, so schnell wie möglich CO2 verhindern. Und das können wir nämlich mit diesem ganzen Mikromanagement-Steuerzeug nie erreichen, weil wir da immer wieder in irgendwelche blöden Zielkonflikte kommen und in genau solche Diskussionen, die uns nicht weiterbringen, wie wir es jetzt zum Beispiel auch sehen bei den Heizungen. Dieses Mikrosteuerung, das überfordert Politik immer. Es geht darum, dass Politik einen Rahmen vorgibt mit einem klaren CO2-Deckel und einem Preis, der sich dann bildet und sich die einzelnen Lösungen, wie wir da hinkommen, dann frei bilden. Das funktioniert hervorragend schon auf EU-Ebene bei der Stromerzeugung mit den CO2-Zertifikaten. Und das brauchen wir jetzt in jeden Sektoren und dann brauchen wir uns nicht streiten, in welchem Sektor jetzt am wenigsten passiert. Übrigens am meisten Zuwachs beim CO2 haben wir im Energiesektor. Das ist nicht unser Ministerium, sondern das des Klimaministers. Da regt sich komischerweise keiner drüber auf, aber jetzt fange ich auch schon wieder an mit solchen Querverweisen und das hilft keinem weiter. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir heute so ein bisschen nicht über Haltungsnoten und Schlagzeilenquatsch reden, sondern so ein bisschen mehr über Substanz.
Aber das ist ja das, was man von der FDP mitbekommt. Also wenn ich FDP bei Google eingebe, dann kommt ja nichts an Substanz, dann kommen nur irgendwelche, das und das wird durchgestochen an die Bild, Kubicki sagt das und das. Das ist die Sache, die ich von der FDP mitbekomme. Die FDP blockiert und das ist alles, was ich mitbekomme. Und ich beschäftige mich ein bisschen intensiver mit Politik als vielleicht manch anderer, aber ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, mich mir alle möglichen Nachrichten durchzulesen und jede Rede im Bundestag anzugucken.
Habe ich in keiner Schlagzeile gelesen. Und das ist auch nichts Neues. Hat Robert
Habeck bei den Tagesthemen erzählt. Die
Gesetzgebung, die ich auf den Tisch bekommen habe, da wusste ich aus der Zeitung, dass die kommen, bevor ich sie tatsächlich hatte. Also, das ist egal. Ich finde es ein bisschen doof, dass wir über sowas reden.
Aber warum? Das ist ja, das sagt ja was über die Koalition aus. Robert Habeck erzählt bei den Tagesthemen, dass vertrauliche Gesetzentwürfe vorher schon, wenn sie noch im innersten Kreis besprochen werden, schon an die Bild-Zeitung durchgestochen werden.
Nein, das ist doch nicht Politik. In Wirklichkeit.
Ja, aber es macht ja die FDP. Ich habe das ja nicht gemacht.
So, das sagt auch nichts über die Koalition aus. In Wirklichkeit arbeiten wir doch im Alltag vernünftig miteinander und lösungsorientiert miteinander und wir haben tausend Entscheidungen, die wir miteinander kooperativ treffen, aber die hört keiner. Wir haben die Kostenheranziehung für Jugendliche in Kinderheimen abgeschafft. Die mussten, da war ich auch selber dran beteiligt, darum nehme ich das als Beispiel. Früher mussten Jugendliche, die im Kinderheim wohnen, wenn sie eine Ausbildung gemacht haben, ihre erste Kohle, die sie verdient haben und alle andere Kohle, die sie danach verdient haben, beim Jugendamt abgeben, um ihre Unterbringung im Kinderheim zu bezahlen. Was für eine Scheiße. Das haben wir abgeschafft und da waren wir, also die Besprechung dazu in der Ampel, die ging 10 Minuten, weil wir zusammensaßen und gesagt haben, das ist eine ungerechte Kacke, die muss weg. Und dann läuft das auch. Und so läuft das bei 98% aller Entscheidungen läuft das genau so. Und alles andere ist Schlagzeilen, Blödsinn, der mit der Realität gar nicht so viel zu tun hat, wie alle immer glauben. Und da rate ich zu ein bisschen Gelassenheit und dass man über die wirklichen Dinge redet und ein bisschen weniger über das, ja, was, wie soll ich sagen, nicht der, was so ein bisschen Sportberichterstattung ist. Und das ärgert mich, dass wir viel zu viel bei Politik auf diese Haltungsnoten und diese Kommentare von der Seitenlinie und dies und jenes und so ein Quatsch schauen, als auf das, was tatsächlich dahinter steckt und wo es tatsächlich um die Wurst geht und uns fragen, was steht denn überhaupt wirklich im Gesetz. Dann geht es eher darum, wer sah jetzt dabei ganz besonders hübsch aus, als er das Gesetz erlassen hat. Und das ist einfach doof, weil es in der Substanz einen nicht weiterbringt.
Ich würde mal ganz gerne, bevor AHA fortsetzen kann, ich glaube, wir haben noch ganz viele Themen, die wir zumindest kurz ansprechen müssen, wenn wir unsere Zeit auch bald erreichen. Wenn Sie uns gerade vorwerfen, dass wir so Sportberichterstattung machen, dann kann ich ja vielleicht Ihren Gedanken mit der CO2-Zertifikate mal kurz aufnehmen. Völlig richtig ist, dass die FDP das als Konzept fordert und auch als Idee auf europäischer Ebene Ihr müsst mich ganz kurz ausreden lassen, weil sonst funktioniert das nicht, entsprechend auch umsetzen möchte. Jetzt kommt aber das Problem, die Höhe, die sie Ihnen vorschwebt, sind 60 Euro pro Tonne. Nachweislich reichen 60 Euro pro Tonne CO2-Preis nicht aus. Claudia Kempfert, so eine der führendsten, glaube ich, Wissenschaftler in dem Bereich, sagt, 200 bis 300 Euro pro Tonne müssten es mindestens sein. Hat man, also sieht man, jetzt ist es keine Polemik, es ist jetzt das, was wirklich faktisch wissenschaftlich erwiesen ist. Sieht man nicht genau da das Problem? Also man fordert ein Konzept, reduziert es aber so, dass es immer wirtschaftlich, also vermeintlich wirtschaftlich freundlich bleibt. Geht aber an andere Konzepte nicht ran. Das, was JS angedeutet hat, geht ja genau in die Richtung. Warum fördert man nicht mehr den öffentlichen Personennahverkehr? Warum spricht man nicht aktiv über sowas wie Verbot von Inlandsflügen? Frankreich hat es ja vorgemacht. Warum kommt dann sowas nicht, was ja aktiv diesem CO2-Preis ja auch entsprechen würde? Warum setzt man das dann, was Sie ja gerade gefordert haben, dann in der Praxis so nicht um? Daha, du darfst danach gleich.
Also ich habe nicht euch vorgeworfen, dass wir die Sportberichterstattung machen, sondern den politischen Diskurs insgesamt. Und der, also so wie wir generell über Politik sprechen. Und jetzt, also der Clou an so einem Zertifikatehandel ist, dass ein Preis sich am Markt bildet. Oh, das klingt jetzt wieder total nach FDP. Aber das ist halt so, dass um knappe Güter zu bewirtschaften, Märkte das erfolgreichste Instrument sind, das wir kennen. Und der CO2-Preis ist nur dann 60 Euro pro Tonne, wenn es 60 Euro kostet, eine Tonne CO2 zu verhindern. Wenn das teurer ist, dann ist der CO2-Preis teurer. Und dann irgendwann erübrigen sich Dinge, wie zum Beispiel das Angebot von Inlandsflügen, weil es einfach nicht mehr attraktiv ist. Also wenn halt, in dieser Technologie, die wir haben. Ja, ich brauche die nicht verbieten, wenn ein Inlandsflug 1200 Euro kostet, beziehungsweise wenn jemand eine Lösung findet, wie der Inlandsflug CO2-neutral ist und dann eben keine 1200 Euro mehr kostet, dann ist er ja auch kein Problem mehr. Dann muss er auch nicht verboten werden. Und das ist genau der Trick dahinter. Wenn der... Es ist super schwierig festzulegen, was ist denn der richtige Preis, weil wenn er zu niedrig ist, dann stoßen die Leute trotzdem CO2 aus. Wenn er zu hoch ist, dann schränkt er unnötig ein oder setzt Ressourcen an der falschen Stelle ein. Und drum macht das ein Markt und ein Handel und dann ist das eine coole Nummer.
Ich würde gerne kurz darauf Bezug nehmen, und zwar ja letztlich so die Quintessenz ihrer Aussage, zumindest des mittleren Teils, war ja, dass der Markt das am Ende regelt, wenn ich diesen Leitsatz einfach mal so ja platt übernehme. Und genau da sehe ich das Problem, dass es eben nicht der Fall ist, dass ja durch stetigen Konsum und das Bedürfnis einer wachsenden Wirtschaft wir nicht bereit sind, uns einzuschränken und diese Probleme automatisch oder dass der Markt das eben nicht automatisch regeln wird. Und genau an der Stelle ist es ja wichtig, dass die Bundesregierung Ziele setzt. Und das ist ja genau das, was die FDP aktuell blockiert, vermeidet, sich nicht für zum Beispiel Klimaziele ausspricht. Und es hilft nicht, einfach so Ambitionen zu nennen.
Und für Klimaneutralität und für ein Einhalten vom 1,5-Grad-Ziel. Welcher vernünftige Mensch tut das nicht? Und der Witz an dem Markt ist, ja, der Markt funktioniert bisher nicht, weil es ihn noch nicht gibt. Das ist ja der Witz an dem Zertifikatehandel, dass ich diesen Markt, auf dem die gehandelt werden, politisch schaffe. Genau das ist die Idee dahinter. Und da, wo es ihn gibt, nämlich beim Verstromen europaweit, da funktioniert der hervorragend. Das ist übrigens auch der Grund, warum irgendwelche zusätzlichen Eingriffe in Deutschland und CO2-Steuern und sowas auf deutschen Strom wenig helfen, weil dann in anderen Ländern das CO2-Ausstoßen billiger wird. Also, dieser Marktmechanismus ist super und er funktioniert. Und den muss man aber politisch schaffen, weil bisher dieses CO2 einfach noch keinen Preis hat. Und dann gibt man dem Ding einen Preis und dann funktioniert das. Und dann, man muss diesen Markt politisch schaffen. Also das ist tatsächlich so, dass da Politik was tun muss. Und dann ist das einfach nur ein Instrument, das mit knappen Gütern umgeht.
Aha, zufrieden?
Nicht wirklich, aber wir haben einen Gast, der wartet.
Ja, alles gut.
Ich muss sagen, mir... Ja, wir haben jetzt noch einige Themen, die wir gerne ansprechen wollten. Ja, ich weiß nicht, wie das gerade aussieht. Und wir drehen uns da gerade ein bisschen im Kreis. Ich möchte einfach nochmal betonen, dass ich das aktuell nicht sehe, dass das der Markt dieses Problem einfach regeln wird. Und ich würde hier gerne an der Stelle nochmal auf die Definition von Freiheit aus der Lage verweisen. Die fand ich wirklich gut und unterstütze ich auch. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber grob, dass das als sie über die FDP gesprochen haben und auch ihre Definition der Freiheit, zumindest der meisten Parteimitglieder, dass es eben wichtig ist, dass wir auch an zukünftige Generationen denken und dass Freiheit heute nicht bedeutet, dass wir alles tun und lassen können, wie wir wollen und der Markt das schon regeln wird, sondern dass es Begrenzungen braucht, Regulation braucht, damit ein Stück Freiheit auch weiterhin in der Zukunft erhalten werden kann. Und das sehe ich in der aktuellen Politik, in der aktuellen Handlungen der FDP in der Bundesregierung eben nicht, gerade in der Klimapolitik, aber ja, vielleicht sehe ich das auch falsch.
Ja, das ist genau die Frage, über die wir hier gerade so viel gesprochen haben. Herr Gastenherz, Sie merken, wir sind jetzt fast eine Stunde zusammen oder sprechen eine Stunde und haben, glaube ich, ein Fünftel oder der Themen überhaupt mal angesprochen, über die wir hätten alles so sprechen können. Ich würde gleich nochmal JS und RB das Wort erteilen, die nochmal so zwei Schlussgedanken uns quasi darstellen wollen. Zumindest RB würde es. Vielleicht, Herr Gassner-Herz, verbleiben wir mal folgendermaßen. Wenn wir sie nicht komplett abgeschreckt haben, schreit es ja eigentlich nochmal nach einer Wiederzusammenkunft.
Mein Vorschlag gewesen. Ich hatte voll Bock auf das Gespräch und habe gedacht, das wird irgendwie gut. Und irgendwie ist das aber erstmal verlaufen in einem, keine Ahnung, Schlagabtausch, der uns kein Stück weitergebracht hat. Das finde ich mega schade. Und ich finde eigentlich, wir sollten da uns nochmal richtig Zeit nehmen und irgendwie gesünder drüber diskutieren und nicht auf so eine plumpe Art und Weise. Da hätte ich schon noch mal Bock drauf und ich gebe uns da gern noch mal eine Chance.
Jetzt muss ich aber mal nachfragen, an welcher Stelle waren wir denn plump?
Na, das war doch jetzt die ganze Zeit, waren wir doch, also auf beiden Seiten, ja, das war doch jetzt so ein, das mit diesen Porsche-Themen und so, das ist doch scheiße, darum geht's doch gar nicht, ja. Das ist genau der Punkt, den ich vorher gesagt habe, das ist Sportberichterstattung, das hat doch mit Politik nichts zu tun. Wir sollten doch miteinander die grundlegenden Ideen richtig diskutieren und vielleicht lohnt sich's dann auch, wenn wir über ein Thema sprechen, wo ich, also das auch wirklich so mein Thema ist und ich euch zeigen kann, warum man für liberale Politik total brennen kann und das nicht so ein Abwehrkampf ist von irgendwelchen Vorwürfen, die dann halt irgendwie auch nicht so ganz stimmen, ja, und das war so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schade und ich glaube, da haben wir gemeinsam nochmal schon eine Chance.
Klingt so ein bisschen wie bei der Paarberatung, aber okay. Ja, der, vielleicht nutzt man die Chance tatsächlich nochmal. Vielleicht also machen wir im zweiten Halbjahr dieses Jahres nochmal einen Termin aus, nehmen uns nochmal die Bilanz auf die Schippe und gucken noch FDP nochmal an. Und vielleicht versuchen wir es dann nochmal.
Vielleicht zur Kinder- und Jugendpolitik, zur Kindergrundsicherung und sowas.
Zum Beispiel.
Das ist ja Ihr Thema, wie ich gesehen habe.
Zum Beispiel,
habe.
Genau.
Die Kindergrundsicherung sprechen. Die muss kommen. Eine geile Nummer.
Gut, dann könnte sie ja so kommen, wie sie gerade vorgeschlagen ist. Gibt es ja auch Diskussionen drum.
Nein, so nicht. Genau das ist der Punkt. Ja, das ist doch das. Das ist doch, ja, egal. Ja.
Genau, das ist der Punkt. Vielleicht ist es ja, genau, vielleicht ist es ja dann die Chance, das als Thema mit aufzunehmen und das vielleicht auch in den größeren Kontext nochmal reinzunehmen. Ich glaube, für heute, so als kleine Annäherung daran, haben wir ja ein paar Themen mal besprochen, über die wir sprechen konnten. Ich will nochmal reflektieren, von unserer Seite aus fand ich nicht plump, sondern ich fand es so, dass wir mit den Sachen argumentiert haben, die da sind, auch an Fakten und Argumenten auf dem Tisch liegen. Und vielleicht finden wir ja dann nochmal einen Zugang, wenn wir das von einer etwas anderen Sicht betrachten. Vielleicht klappt es ja dann. Wir danken Ihnen auf alle Fälle, dass Sie Zeit heute für uns genommen haben, dass Sie sich auch auf dieses Gespräch eingelassen haben, obwohl Sie ja sehr viel in der Verteidigungshaltung waren. Und ja, herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch und wir kommen gerne nochmal in Gespräch.
Dankeschön, machen Sie es gut.
Ja, ciao.
Ja, und nach diesem verbalen Schlagabtausch geht es hoffentlich nicht weniger heiß, kann man das so sagen, zur Sache, ich weiß es nicht. Wir wollen auf einen Konflikt schauen, der in den letzten Monaten vor immer mehr Präsenz bekommen hat, nicht nur im Zuge des Ukraine-Krieges, sondern eigentlich auch schon darüber hinaus. Und wenn man ehrlich ist, in den deutschen Medien so ein bisschen, naja, niederschwellig nur betrachtet wird. Nämlich, dass dass der chinesische Präsident mehrfach betont, das hat man im Intro auch gehört, dass ja Taiwan zu seinem Staatsgebiet gehören solle. Und gleichzeitig hört man immer wieder davon, dass ja Taiwan auch irgendwie unter dem Schutz der Amerikaner stünde. Und uns allen, glaube ich, nicht so richtig bewusst ist, was ein möglicher Konflikt, und wir reden jetzt vor allen Dingen von einem irgendwann mal konkreter werdenden Konflikt, für uns bedeuten würde und was es für die deutsche Situation bedeutet, was es für die globale Situation bedeutet und was es überhaupt generell bedeutet, darüber wollen wir heute sprechen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir da eine Gästin gewinnen konnten, die mit uns in die Diskussion ins Gespräch geht, sage ich mal so erstmal vielleicht. Bei uns heute zu Gast ist Frau Stanzel. Hallo.
Guten Abend, hallo.
Ja, vielleicht bevor wir inhaltlich starten, sagen Sie mal ganz kurz was zu sich. Wer sind Sie, was macht Sie aus, was ist das Besondere an Ihnen?
Ja, Angela Stanzel. Ich arbeite für die Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Die hat sich vor allem der Politikberatung verschrieben. Man kann sie aber auch als eine Art Think Tank bezeichnen, die sich mit Außen- und Sicherheitspolitik weltweit beschäftigt. Ich beschäftige mich aber vor allem mit Asien und insbesondere mit China. Und das Besondere daran ist, denke ich, heutzutage, dass man China nicht mehr separat betrachten kann, sondern alle möglichen anderen Akteure, wie eben die USA oder auch Taiwan, mit einbeziehen muss in der Analyse. Und ich freue mich, hier zu sein.
Ja, herzlichen Dank, das ist sehr schön. Vielleicht fangen wir erstmal so ein bisschen mit einer Annäherung an, glaube ich, bevor wir mal am Ende gucken können, was wir noch so diskursiv daraus machen. Holen Sie uns vielleicht erstmal ab. Also wie ist dieses Verhältnis zwischen China und Taiwan ganz aktuell? Vielleicht geht doch ein kleiner historischer Exkurs. Wie habe ich mir das vorzustellen? Wie hängen die beiden zusammen? Was ist diese besondere Beziehung?
Also das Besondere ist, dass wir ja nicht von zwei Staaten sprechen, von zwei souveränen Staaten nach dem Völkerrecht, sondern eigentlich nur von einem, nämlich das eine China. Wobei zum Beispiel offiziell aus deutscher Sicht beispielsweise nie genau festgelegt wurde, was das eigentlich China ist. Da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Aber Fakt ist, wir erkennen nur die Volksrepublik China als einen souveränen Staat an und betrachten Taiwan als eine Art Teil davon. Da aber Taiwan inzwischen und schon länger, seit den 90er Jahren, demokratisch ist und aus meiner Sicht auch die fast dynamischste Demokratie Asiens ist, sind diese beiden Länder trotz allem sehr unterschiedlich. Und deswegen kann man eigentlich nicht von einem Land sprechen. Und hier sind wir auch schon mittendrin. Beide haben früher mal vor den 90er Jahren den Anspruch gehabt, für sich zu beanspruchen, das eine China zu sein. Taiwan ist von diesem Anspruch dann mit Demokratisierung ab ungefähr der 90er Jahre von diesem Anspruch zurückgetreten. Die Volksrepublik aber besteht immer mehr darauf, dass Taiwan Teil Chinas ist. Und seitdem der chinesische Präsident Xi Jinping an die Macht gekommen ist in Peking, droht er in den letzten Jahren eben auch immer wieder damit, zur Not Taiwan gewaltsam wieder zu vereinen. Ob das eine Wiedervereinigung wirklich ist, darüber können wir später vielleicht auch nochmal sprechen. Das geht dann noch weiter zurück in der Geschichte. Aber deswegen, der Stand heute ist, dass es in den Beziehungen zwischen den beiden so schlecht bestellt ist wie noch nie, könnte man sagen. Und das vor allem aufgrund dessen, dass Xi Jinping oder seine Regierung in Peking mit seinen Drohungen immer ernster macht. Das bedeutet nicht, dass China sich jetzt gerade in diesem Moment darauf vorbereitet, in Taiwan einzumarschieren. Aber das bedeutet, dass Taiwan immer mehr den Einschüchterungsversuchen Chinas ausgesetzt ist. Und das auch militärisch. Also tägliche militärische Drohmanöver, Kampfflugzeuge, die um die Insel herumschwirren, Flugzeugträger, die in der Taiwanstraße sich aufhalten, Militärmanöver, die um die Insel herum stattfinden. Das stoppt aber auch nicht dort. Es geht auch um internationale Isolation, wirtschaftlichen Druck und vor allem, und das geht uns, denke ich, auch hier so weit weg etwas an, versucht China auch aktiv und vehement die Demokratie Taiwans zu unterminieren, wenn nicht sogar zu zerstören. Beispielsweise durch krasse Cyberattacken, durch Desinformationskampagnen und so weiter. Und da stehen wir heute.
Sie haben ja gerade gesagt, dass das auch eine historische Dimension hat. Wir wollen jetzt nicht in die Untiefen der Historie vielleicht rein, aber so ein paar Punkte sind ja schon von Relevanz, denn wir haben im Intro ja gehört, Sie haben es auch gerade gesagt, dass der chinesische Präsident ja gesagt hat, es wird wiedervereinigt, also Reunion war ja so, nicht sein Wort, aber die Übersetzung in dem Anfangsclip. Ist es denn wirklich eine Wiedervereinigung? Gibt es da historische Belege für oder ist das wieder eine typische Großmachtsvorstellung, wie man sie auch von Putin ja kennt?
Sowohl als auch, so wie bei Putin ähnlich. Es gibt geschichtliche Ansprüche, die reichen bis ans 17., 18. Jahrhundert zurück. Bis Ende 19. Jahrhunderts war Taiwan tatsächlich als Teil einer chinesischen Provinz zu sehen. Allerdings wurde diese Provinz dann abgetreten an die Japaner und dann war Taiwan erstmal japanische Kolonie bis Ende des Zweiten Weltkrieges. Und um diese Zeit herum haben sich auf dem Festland China zwei politische Parteien im Bürgerkrieg gefunden. Die kommunistische Partei hat gewonnen, die Partei der Nationalisten hat verloren, ist nach Taiwan geflüchtet und hat dort China ausgerufen. Und das ist das Eigentliche, was auf dem Festland so kritisch gesehen wurde und weshalb von da an behauptet wurde, man muss das China, Taiwan-China zurückholen zum großen Festland-China. Wenn man sich jetzt diese Geschichte anschaut, dann kann man natürlich sagen, okay, Taiwan war ja irgendwann mal auch chinesische Provinz in seiner Geschichte. Das ist vielleicht ein Grund, dass man sagt, man sollte es wieder vereinen. Andererseits könnte man ja auch argumentieren, dass vielleicht die Japaner einen viel aktuelleren Anspruch hätten, weil sie ja nach dem Festland China Taiwan besetzt hatten, regiert hatten. Deswegen, also mit der Geschichte, glaube ich, kann man sich sehr lange aufhalten und das kann man auch lange diskutieren. Ich glaube, das, womit man sich anfreunden muss, ist, dass wir Deutschland, Europa, die meisten Länder der Welt, seit ungefähr der 70er Jahre nur China die Volksrepublik als souveränen Staat anerkennen. Aber das ist eben die offizielle Version und da stehen wir heute, also müssen wir uns auch damit anfreunden. Also es hat jetzt keinen Sinn, irgendwie, glaube ich, jetzt nochmal auseinanderzufieseln, nee, nee, ob China wirklich einen Anspruch hat oder nicht. Das hilft auch Taiwan selber nicht, denn auch Taiwan, wie gesagt, ist ja auch selber von diesem Anspruch zurückgetreten, das eine China sein zu wollen. Und bis jetzt gab es auch noch nie eine offizielle Unabhängigkeitserklärung Taiwans von China. Das sollte man auch immer wieder betonen.
Herr P., leg los, du warst ruhig die Erste.
Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass man China nicht mehr separat betrachten kann. Was denken Sie denn, was spielt die USA dafür eine Rolle sozusagen in diesem Konflikt?
Naja, die USA waren von Anfang an so eine Art Schutzpatron Taiwans. Das ist noch ein Überbleibsel dessen, dass ja vor den 70er Jahren, vor der Aufnahme offizieller Beziehungen zwischen der Volksrepublik China und den USA, Taiwan der einzige souveräne Staat war, den man anerkannt hat. Taiwan hatte die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen beispielsweise. Und dann gab es diese geopolitische Gemengelage aufgrund des Kalten Krieges, dass damals unter Nixon Amerika es für opportuner betrachtet hat, China als Mitglied in die Weltgemeinschaft aufzunehmen, aber eben auf Kosten Taiwans. Und damit das nicht so zu einem kompletten Bruch kam, haben die Amerikaner Taiwan immer Unterstützung zugesichert. Keine Allianz und offiziell auch nicht unbedingt den Beistand im Falle eines militärischen Angriffs gegen Taiwans, aber dennoch so weit, dass man gesagt hat, wir stehen immer hinter euch. Die Interessen der Amerikaner waren natürlich auch damals, dass sie auch trotz der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit der Volksrepublik China nicht beste Freunde waren und ein Misstrauen immer geblieben ist, das sich ja auch bis heute fortsetzt, wenn nicht sogar um einiges verschlimmert hat. Und natürlich wollte man auch irgendeine Art von Beziehungen mit dem anderen China sozusagen mit Taiwan behalten. Das Interesse der USA spielt auch mit rein aufgrund der geografischen Lage Taiwans. Es liegt vor der Volksrepublik China und bildet aus Sicht der USA auch so eine Art kleine Puffer zwischen der Volksrepublik China und den USA. Sprich also, wenn Taiwan fällt, dann kann China diese, man nennt das erste Inselkette, dieses Gebiet in der unmittelbaren maritimen Peripherie Chinas komplett kontrollieren und eventuell dann zur sogenannten zweiten Inselkette weiter vorrücken. Das ist dann bis in den Westpazifik. Und dann stehen sie eigentlich schon fast vor der Haustür der USA. Das heißt also, für die USA bildet quasi dieser Pazifische Ozean in seinen verschiedenen Zonen auch eine Art Verteidigungspufferzone zwischen China und den USA. Das heißt, die USA haben natürlich auch nicht nur aus lauter Freundlichkeit, sondern auch aus eigenem Interesse Taiwan immer unterstützt und es beispielsweise auch mit modernsten Waffensystemen beliefert und so weiter und so fort. Ich hoffe, das beantwortet das.
Wir sehen ja auch, wir sehen ja auch, dass nicht nur das, also historisch gesehen wahrscheinlich noch nicht so, aber heutzutage kann man ja schon wirtschaftliche Aspekte erkennen, die für die USA extrem wichtig sind. Also ich habe mich mit dem ganzen Thema im Zuge eines Vortrags für PB auch ein bisschen näher beschäftigt. Und es ist ja so, dass 63% der weltweiten Top-Chip-Manufaktur, also halt Halbleiter für Prozessoren und für alles, was Technik drin hat, sage ich es mal so, eben in Taiwan liegt. Also ist Taiwan ja gewisserweise auch so ziemlich einer der zentralen Punkte für die moderne Welt. Die USA hat sehr viel Geld gewonnen, eben durch Silicon Valley, wie es schon heißt, und auch China. Wenn so in etwa China Taiwan haben könnte, würde es so in etwa eine, ich überspitze es mal, eine Knechtung aller westlichen Staaten in Bezug auf Digitalisierung haben.
Genau. Also und das haben wir ja in Deutschland auch vor kurzem erkannt, wie wichtig Taiwan ist in dieser Halbleiterindustrie, als aufgrund der unterbrochenen Lieferketten während der Pandemie andere Quellen weggefallen sind. Und wir plötzlich realisiert haben, dass wir auf Taiwan unheimlich angewiesen sind. Und das betrifft auch unter anderem unsere Automobilbranche, die ja eigentlich immer auch so diesen Ruf hat, vor allem so eine Art Vasallen Chinas zu sein, könnte man schon fast sagen. Aber genau, Halbleiterindustrie ist unheimlich wichtig. Das wichtigste Werk in Taiwan ist TSMC. Die beliefern die ganze Welt mit Halbleiterchips und haben angekündigt, jetzt ihre inzwischen dritte Fabrik in den USA zu bauen. Das heißt, da ist auch ein Geben und Nehmen. Ich glaube, interessant ist diese Frage auch nochmal für uns in Europa, ob wir mithilfe Taiwans versuchen wollen, uns auch in diesem Bereich eigenständig zu machen. Im Moment sind wir ja, was Halbleiter betrifft, fast komplett abhängig von anderen. Die Niederländer sind die einzigen, die da selber Kapazitäten haben. Und das ist tatsächlich auch ein Gespräch, das Deutschland speziell mit der Firma TSMC gerade führt, ob man sich vorstellen könnte, so eine Fabrik auch hier in Europa oder sogar in Deutschland zu errichten. Ist halt eine grundsätzliche Frage, ob man diesen Weg der Innovation hier gehen möchte. Ne? Hätte man vielleicht nochmal den FDP-Politiker fragen können.
Innovation und die FDP, aber naja gut, das ist ein anderes Thema. Ich muss mich entschuldigen, ich war eben leider kurz nicht da, weil ich was anderes Wichtiges kurz machen musste leider. Deshalb, falls die Frage schon gestellt wurde zu der aktuellen Lage, jetzt gerade auch mit Honduras, wurde es schon gestellt?
Nee.
Okay, also weil ja Honduras die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan jetzt beenden musste, da sie diplomatische Beziehungen zu China aufnehmen wollten. Wie hat sich da jetzt die Lage Taiwans oder auch die Stärke durch diese Entscheidung verändert, weil sie ja damit jetzt einen weiteren Verbündeten verlieren und es gibt ja nicht so viele Länder, die Taiwan überhaupt anerkennen?
Also ich würde selber sagen, dass es eigentlich nur noch eine Formsache ist. Das war ja auch vor Honduras wirklich eine Minderheit an kleinen Staaten, die Taiwan offiziell als Staat anerkannt haben. Und man kann auch davon ausgehen, dass diese Länder stetig und immer mehr wahrscheinlich auch unter Druck standen, seitens Chinas diese diplomatischen Beziehungen aufzugeben. Ich denke, wie gesagt, es ist etwas, was natürlich schmerzt in Taiwan, dass man das auf dem Papier nicht mehr hat. Andererseits muss man aber sagen, dass der Großteil der Beziehungen, den Taiwan pflegt, auch zu einem Land wie Deutschland, aber auch den meisten anderen Ländern ohnehin inoffiziell stattfindet und vergleichbar ist mit offiziellen Beziehungen. Wir haben sehr starke wirtschaftliche und Handelsbeziehungen mit China. Ich glaube, die Investitionen der EU insgesamt belaufen sich Stand heute auf ungefähr 50 Milliarden Euro in Taiwan. Im Vergleich dazu sind es ungefähr 170 Milliarden in der Volksrepublik China. Das ist natürlich um einiges mehr, aber wenn man sich die Größe beider Länder anschaut, muss man schon sagen, das ist beachtlich, wie viel wir in Taiwan investieren. Wir haben Beziehungen zu China, die nicht offiziell diplomatisch sind und wir haben keine Botschaften, aber wir haben sogenannte Kulturinstitute oder andere Vertretungen, die im Endeffekt denselben Job machen wie Botschaften. Und unser Problem, das wir mit China beispielsweise haben, ist auch, dass eine lange, lange Zeit, jahrzehntelang, das in Ordnung war. Das war der sogenannte Status quo. Wir erkennen Taiwan offiziell nicht an, aber wir haben trotzdem vergleichbare intensive Beziehungen und Austausch, Handelsaustausch, kulturellen Austausch und so weiter mit Taiwan und das wird akzeptiert. Und das, was wir in den letzten Jahren unter Xi Jinping sehen, ist, dass seinerseits oder seitens Pekings versucht wird, auch an diesem Status quo zu schrauben und zu drehen. Das heißt, auch wir werden immer mehr unter Druck gesetzt, selbst diese inoffiziellen Beziehungen immer weiter zu limitieren und einzuschränken.
Jetzt sprechen Sie dann, JS müsste noch irgendwie antworten. Also ganz aktuell war ja das Xi Jinping, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, nach Russland gereist ist und sich dort mit Putin getroffen hat. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen gruselig, weil man hat ja so leichte Parallelen zwischen dem Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, weil da hat Putin auch vorher gedroht, wir fallen dort ein, plus die Annexion der Krim. Und ich frage mich ehrlich gesagt, wie kam dieses Signal in Taiwan an? Also sicherlich nicht sonderlich gut, aber wie wurde das allgemein auch weltpolitisch stärker aufgenommen? Weil das ist schon ein
gruseliges Signal, wenn jemand hingeht und sich neben den stellt, der einen Angriffskrieg gemacht hat und sagt und dann nebenbei die ganze Zeit ruft, ja, ich vereine Taiwan wieder mit meinem Land.
Genau, also ich glaube, das, was tatsächlich gruselig ist, ist, dass Xi Jinping oder Peking, also chinesische Führung, offensichtlich sehr starke Sympathien für Putin hat und sein Interesse oder seine Interessen. Ich glaube, das, was uns tatsächlich auch langfristig Sorgen machen muss, ist, dass wir hier zwei Mächte haben, die vereint sind in ihrer Sichtweise auf die existierende Weltordnung, also die Unzufriedenheit mit der existierenden Weltordnung und vor allem die sozusagen die Feindschaft gegenüber den USA und seiner Verbündeten eint. Und da sieht man, dass die Narrative sich relativ gleich decken, wenn man sich die chinesischen und die russischen anschaut. Die USA sind schuld an allem Übel dieser Welt. Auch Ukraine ist eigentlich nur den bösen USA zu verdanken und auch der NATO und eben auch allen anderen Krisen von Asien bis Mittlerer Osten und so weiter. Das eint die beiden. Und dann ist natürlich die Frage, sehen wir hier eine tatsächliche Blockbildung in der Zukunft, die so auf eine Art Kalten Krieg, auf eine Art Kalten Krieg 2.0 hinauslaufen wird? Müssen wir uns dafür wappnen oder nicht? Das zweite ist eben das Anliegen, das eigene Anliegen Chinas. Wie gesagt, Xi Jinping hat auch eine gewaltsame Wiedervereinigung mit Taiwan offiziell nicht ausgeschlossen. Ich glaube, der Ukraine-Krieg oder der russische Angriffskrieg führt uns vor Augen, dass das eine reale Bedrohung auch für Asien sein könnte. Auch wenn beide Fälle in vielerlei Hinsicht anders gelagert sind. Wie gesagt, ich denke, für die USA wäre ein chinesischer Angriff Taiwans schon fast wie ein Angriff gegen die USA indirekt. Das ist ein Unterschied zu der Ukraine. Die USA sind zwar unheimlich investiert in den Ukraine-Krieg, um zu versuchen, den Ukrainern zu helfen, aber andererseits ist es trotzdem etwas, was weit weg ist für die USA. Sollte sowas in Asien passieren, dann würden sich die USA da ganz anders verhalten und militärisch wappnen. Und das wissen, das weiß auch China. Und das ist auch der Grund, weshalb das bis jetzt noch nicht passiert ist. Deswegen denke ich, dass, und ich glaube, das ist auch ein Unterschied, auf den China besteht. China versucht nicht, das so rabiat, brutal zu machen wie Putin. Nein, mir hat das auch mal ein chinesischer Russland-Experte genauso gesagt. Wir machen das intelligenter, wir sind nicht so plump wie Russland. Wir gehen Schritt für Schritt voran und erreichen langsam, aber stetig unsere Ziele. Und wie gesagt, ich denke, dass das Ziel hier ist, Taiwan im Endeffekt auf eine andere Art und Weise wieder zu vereinen als durch eine militärische Invasion. Sprich, Taiwan so sehr unter Druck zu setzen und zu isolieren und zu unterminieren, dass es irgendwann zu schwach ist oder zu gespalten ist, dass es gar keine andere Wahl mehr haben wird, als zu sagen, wir stimmen einer Wiedervereinigung zu. Eine andere Option wäre auch die Seeblockade, also so eine Art semi-militärischer Angriff, sprich man schneidet Taiwan einfach von allem ab. Auch da ist der Fall anders gelagert als der Ukraine-Fall, weil Taiwan als Insel auch abgeschnitten werden kann von allem. Das würde natürlich bedeuten, dass Handelsrouten global vehement unterbrochen werden würden und Wirtschaftssysteme zusammenbrechen könnten. Aber auch das wäre eine Option, dass man nicht angreift, sondern Taiwan, wie gesagt, den Hahn einfach abwirkt. Und ich glaube, Sie haben recht, wir sehen diese Bilder, wir haben sie auch schon letztes Jahr gesehen, kurz vor dem russischen Angriffskrieg, als Putin nach China gereist ist, anlässlich der Olympischen Spiele. Und ich glaube, da schon ist einigen Beobachten so ein bisschen der kalte Schauer über den Rücken gelaufen, weil man, wie gesagt, gesehen hat, dass es da zwei Mächte gibt, die sich miteinander verbünden und deren Interesse es im Endeffekt ist, ihre eigene Weltordnung zu etablieren. Und dazu gehört eben auch, dass die Ukraine Russland einverleibt werden muss und Taiwan China.
Vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr weit das hergeholt ist, aber könnte man nicht ähnliche Parallelen eben von diesem, ich glaube, historisch bezeichnet man es ja als One-China-Politik eben, also dass schon weltweit gesagt wird, so in etwa, dass China ist langsam so ein großer Handelspartner, dass wir das so, sie in etwa befriedigen müssen und eben Land zurückgeben müssen. Und dass es da vielleicht auch leichte Parallelen zu Hongkong gibt. Also Hongkong ist ja durchaus noch näher dran. Also es ist so nah dran, wie man nur an einem anderen Staat sein kann. Es ist ja landtechnisch verbunden, glaube ich. Ich bin nicht irre. Ja. Wie parallel kann man das Ganze sehen? Also ich meine, die Wiedervereinigung von Hongkong und China war ja schon vor 20 Jahren, also kurz vor der Jahrtausendwende, schon eigentlich so ziemlich beschlossen und dann eben nur noch auf Zeit Übergangslösung gewisserweise. Wäre das in etwa auch eine Art und Weise, wie China es lösen könnte, indem sie einfach der Westen gewisserweise Taiwan einfach verkauft, wenn ich es einfach so zugespitzt darstellen kann?
Der Vergleich ist sehr gut und die Parallele wurde auch oft gemacht, auch von den Taiwanern selber, denn als Hongkong 97 übergeben wurde an die Volksrepublik China von den Briten, war es ja die Zusicherung Pekings, dass man trotzdem, dass Hongkong zu China gehört, ist eine autonome Region bleiben kann mit seinen eigenen Rechten und dem etablierten Gesetzessystem und so weiter, wie unter der britischen Herrschaft. Und das hat China als das Ein-Land-Zwei-Systeme-Modell bezeichnet. Und auch damals schon gesagt, dass das ja auch ein Modell für Taiwan sein könnte. Das heißt also, das waren die Taiwanesen vor allem, die ganz genau beobachtet haben, wie sich diese Beziehung zwischen Hongkong und Peking in den Jahren darauf entwickelt hat, weil sie wussten, dass das eventuell ihr eigenes Modell sein würde. Aber ich glaube, inzwischen sind sich alle einig, dass dieses Modell komplett gescheitert ist. Also die Autonomie Hongkongs ist ja quasi auch mit Machtübernahme Xi Jinpings langsam gestorben und wurde dann besiegelt 2020, als China das berühmte Sicherheitsgesetz etabliert hat in Hongkong, das dann zu den ganzen Protesten führte und so weiter. Genau, das glaube ich, ist das Kapitel ist damit traurigerweise abgeschlossen, aber dementsprechend für Taiwan keine Option mehr. Hongkong, im Falle Hongkongs war es für China natürlich einfacher, weil Hongkong ja zu dem souveränen Staat Chinas gehörte, als autonome Region, aber trotzdem Teil der Volksrepublik China. Und in dem Sinne ist Taiwan natürlich schon anders, weil es im Endeffekt, auch wenn es auf dem Papier nur ein China gibt, im Endeffekt ja schon ein individueller, separater, demokratischer, wirklich wahr demokratischer Staat ist. Das ist dann in dieser Hinsicht nicht vergleichbar, dass China dann irgendein Sicherheitsgesetz erlassen könnte und damit Taiwan einfach einverleiben könnte. Aber Sie haben das angesprochen mit der Option, dass der Westen sozusagen Taiwan verkaufen könnte. Und da gab es tatsächlich einen Moment, wo einige befürchtet hatten, dass das passieren könnte, und das war, als Trump gewählt wurde. Weil wir alle wussten, dass Trump vor allem Wirtschaftsinteressen hat. Das war noch vor dem Handelskrieg mit China. Das war wirklich am Anfang seiner Wahl. Und tatsächlich einige befürchtet hatten, dass er Taiwan eintauschen wird sozusagen für gute Handelsdeals. Und China sagen wird, take it. Also wir stehen euch nicht im Weg, wenn ihr es jetzt irgendwie einnehmen wollt. Und dafür macht ihr irgendwelche tollen Handelsdeals mit uns. Und da muss man wirklich sagen, Gott sei Dank war Trump genau das Gegenteil. Also er hat die Beziehungen mit Taiwan in seiner Zeit eigentlich noch gestärkt. Also Taiwan ist eins der wenigen Länder vielleicht, in denen Trump einen relativ guten Ruf hat. Denn er hat Besuchsprogramme wieder initiiert, er hat Gesetze erlassen, die es offiziellen Besuchern einfacher oder legitimer machen soll, Taiwan zu besuchen. Er hat vehement Waffen nach Taiwan geliefert und so weiter. Also dieser Fall ist nicht eingetreten. Aber das heißt natürlich nicht, dass es einen Moment geben könnte, in dieser Fall nicht wieder eintreten könnte. Wer weiß, wer der nächste US-Präsident ist und wer weiß, in welcher Verfassung die USA dann sein werden. Einige spekulieren ja auch, dass China den Moment nutzen könnte, nächstes Jahr, wenn US-Wahlen wieder anstehen und die USA mit sich selbst beschäftigt sind und gleichzeitig auch in Taiwan Wahlen stattfinden und auch Taiwan mit sich selbst beschäftigt sein könnte, dass es vielleicht dann passieren könnte, dass Taiwan denkt, das ist jetzt ein guter Moment, um anzugreifen. Ich bezweifle es selber eigentlich, weil ich immer noch denke, dass die Führung in Peking pragmatisch genug ist, um zu wissen, dass eine wirkliche Invasion vergleichbar mit Russland, Ukraine mit unheimlich hohen wirtschaftlichen Kosten und politischen Risiken verbunden wäre. Putin, okay, der hat das auch über Bord geworfen, aber ich glaube auch, der Ukraine-Krieg an sich hat Peking gezeigt, was so ein Krieg bedeuten kann. Und ich glaube, dass auch Peking überrascht davon war. Erstens von der Reaktion des Westens und der Einigkeit des Westens und zweitens auch davon, dass überhaupt ein kleines Land wie die Ukraine imstande ist, so lange durchzuhalten gegen so ein großes Land wie Russland es ist.
Mir würde sich dann die Frage stellen, wie können wir denn dann darauf reagieren als unsere Staaten, gerade wenn man auch nochmal den Blick auf Russland und Ukraine wirft, dass wir ja doch schon abhängig auch sind und auch mit der, ja, der, das fällt mir Name gerade nicht ein, ist auch egal, dass wir auch eben von Taiwan abhängig sind, aber auch von China abhängig sind. Wie können wir damit umgehen?
Also ich meine, in Amerika ist das Buzzword ja Decoupling, also Entkopplung. Das schon unter Trump und Biden setzt es im Endeffekt fort, sich unabhängig von China zu machen. Und hier beschreiben wir es in Europa als diversifizieren. Wir wollen nicht mehr alles auf eine Karte setzen. Und ich glaube, das ist auch richtig, auch wenn wir in Kauf nehmen müssen, dass das auch mit hohen Kosten verbunden ist und auch lange dauern wird, in manchen Bereichen sich von China so unabhängig zu machen, dass man zumindest nicht mehr so verletzbar wäre, wie wir es im Falle Russlands mit der Energie waren. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich aber auch zu versuchen, es einer Invasion für China so hoch zu treiben, dass es sich nicht mehr lohnen würde. Das heißt, auch wir müssen, denke ich, versuchen, dafür zu sorgen, dass China abhängig von uns bleibt. Und das können wir nur tun, indem wir unseren Binnenmarkt stärken, unsere Innovation stärken. Also gerade hatte ich ja schon mal das mit den Halbleitern eingeworfen und dass das noch so ein bisschen eine offene Diskussion ist. Aber das sind ernste Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wie viel sind wir bereit, in unsere eigene Innovation und die Stärkung unseres eigenen Marktes zu investieren? Und ich denke, wir sollten dazu bereit sein, denn nur so bleiben wir attraktiv für China und nur so haben wir auch was in der Hand, wenn wir zu China sagen können, wenn das und das passiert, nehmen wir euch das alles weg. Und das ist, glaube ich, auch ein Weg. Anderer Weg ist auch, China zu signalisieren, dass uns das nicht egal ist, was mit Taiwan passiert, jetzt schon, heute schon, nicht nur im Falle einer Invasion, sondern all die Sachen, die ich beschrieben hatte, ne, Cyberattacken, Disinformation, Militärmanöver etc., dass wir China immer wieder sagen, wir sehen das, wir beobachten das und wir finden das auch nicht in Ordnung und wir lassen uns auch nicht selber einschüchtern. Jetzt finden ja ständig Besuche statt, deutsche Abgeordnete nach Taiwan. Ich denke, das ist richtig. Ich denke aber, sie sollten auch was im Gepäck haben und Taiwan anbieten, um quasi diese unsere Beziehungen zu zementieren, noch weiter zu vertiefen. Das könnte beispielsweise ein Angebot sein, ein bilaterales Investitionsabkommen abzuschließen, in dem man ja auch vielleicht einen Absatz zum Thema Halbleiter reinschreiben könnte. Also hätten wir auch was davon. Ich denke, dass diese Besuche in diesem Sinne auch zur Normalität gehören sollten und dass insgesamt einfach der Austausch vertieft werden könnte. Taiwan ist übrigens eins der Länder oder eins der wenigen Länder, die auch an Ausstieg von nuklearer Energie arbeiten und dann eben gerade auch mit Deutschland eng dazu zusammenarbeiten. Also das ist auch etwas, glaube ich, was man vertiefen könnte und so insgesamt die Beziehung etwas mehr festigen könnte. Und ich glaube, dann muss man hier in Deutschland selber eben auch ein bisschen Aufklärung betreiben und vor allem die deutsche Wirtschaft ins Gebet nehmen, was eben deren Abhängigkeit wiederum von China betrifft. Es gibt halt immer noch die großen DAX-Konzerne, die nicht weniger, sondern immer mehr in China investieren und aus meiner Sicht auch ein bisschen davor die Augen verschließen, dass dass sie sich in diese Abhängigkeit ja schon längst begeben haben, die uns im Falle Russlands auch so geschadet hat.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen über, also schon relativ viel, aber vielleicht noch mehr im Punkto USA. Könnte man so in etwa sagen, dass Donald Trump gewisserweise für Joe Biden eben die Schuhe schon mit Zement gefüllt hat und ihn direkt an die Klippe in die Taiwan-Enge gestellt hat, gewisserweise. Und dass im Endeffekt Joe Biden, also ich habe mir auch ein bisschen noch angeguckt, und bei Pressekonferenzen, wo er gefragt wurde, ich glaube, das war, als er gerade in Japan war, eben auf eine relativ lange Frage mit, ob sie eben Taiwan verteidigen würden, falls es zu einem Angriffskrieg kommt, und er einfach nur mit dem einen Wort einfach Yes antwortet. Ich glaube, das finde ich auch so interessant, dass die Spannungen zwischen China und den USA so enorm sind, dass so ziemlich mit die mächtigste Person der Welt nur ein Wort sagen kann, ohne dass alles direkt eskaliert.
Ja, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo da jetzt die Frage drin war.
Die Vorarbeit, tut mir leid.
Ja, also ich meine, das stimmt, sagen wir mal so, Trump hat den Weg geebnet, also den Weg so geebnet, dass Biden da zwar nicht mehr weg könnte, aber ich glaube auch nicht, dass er es will. Denn Taiwan und China insbesondere ist, glaube ich, vielleicht sogar das einzige Thema oder eins der wenigen Themen, bei dem sich Republikaner und Demokraten schon lange einig sind. Und das war auch vor der Wahl Bidens China klar gewesen. Also ich glaube, für China hat es keinen großen Unterschied gemacht, ob jetzt Trump weiter Präsident bleibt oder Biden es wird. Der einzige Unterschied aus der Sicht der Chinesen war, wenn Trump gewinnt, dann werden die anderen Westler ihn weiterhin nicht mögen. Und das ist immerhin etwas, ein bisschen Spaltung des Westens. Und aber wenn Biden gewinnt, dann wird diese China-Politik und auch die Unterstützung Taiwans fortgesetzt, nur auf eine viel vernünftigere Art und Weise und ohne Twitter-Politik und so. Und Biden hat es ja auch, also ich meine, wie gesagt, Biden hat es ja auch geschafft, sozusagen wieder den Schritt auf Europa zuzugehen, den Westen zuzugehen und jetzt auch für eine Art Einigkeit zu sorgen im Ukraine-Krieg, wie wir es, glaube ich, uns hätten gar nicht vorstellen können. Deswegen glaube ich nicht, dass also Trump Biden sozusagen Zementschuhe angezogen hat und in eine Klippe runtergestürzt hat. Nein, es ist, was, glaube ich, überrascht ist, dass Biden eigentlich den Weg weitergeht, den Trump vorgelegt hat in Bezug auf China und in Bezug auf Taiwan. Auch der Handelsstreit existiert ja weiterhin noch, auch wenn jetzt gar keiner mehr davon redet. Aber auch für viele Punkte in diesen Handelskonflikt war Biden ja auch nicht bereit, zurückzugehen. Ganz im Gegenteil, jetzt hat er noch einen Chips Act erlassen, nachdem China jetzt keine Halbleiter oder sensiblen Chips mehr einkaufen kann, und zwar nicht nur von den USA, sondern auch von den Verbündeten der USA, also sprich Niederlande und Japan. Also Biden ist ja eigentlich noch einen Schritt weiter gegangen. Dass Biden sich hinstellt und sagt, yes, das hat er ja später zurückgenommen. Denn das ist ja genau das, was ich am Anfang versucht hatte zu beschreiben. Die USA haben keine Beistandsverpflichtung gegenüber Taiwan. Das heißt also, das offiziell zu sagen, damit ist er einen Schritt zu weit gegangen und hat das dann wieder zurückgenommen. Aber ich glaube, er hat es deutlich gemacht, dass die USA tatsächlich an der Seite Taiwans stehen. Und das denke ich auch zumindest, solange er noch Präsident ist, auch so bleiben wird.
Dann würde ich jetzt einfach mal so ein bisschen daraus.
Letzte Frage.
Ja.
Sorry.
Genau. Kann man so ein bisschen raushören, dass China es eigentlich nicht wirklich darauf abgesehen hat, jetzt Taiwan militärisch anzugreifen, beziehungsweise das Risiko nicht eingehen will, einfach weil sie dann mit der USA konfrontiert werden?
Mit der USA und dem Westen. Also ich glaube, China ist klar, dass erstens es Sanktionen geben würde. Das haben sie jetzt im Fall der Ukraine gesehen. Und die chinesische Wirtschaft leidet ohnehin schon so viel wie noch nie, seitdem China als Wirtschaftsmacht aufgestiegen ist. Also auch aufgrund der Pandemie, aber auch aufgrund des Krieges und aufgrund innenpolitischer Entscheidungen. Und China, denke ich, kann es sich wirtschaftlich, sprich im Moment nicht leisten, noch mehr einzunehmen, also Sanktionen, wirtschaftliche Sanktionen. Und das Zweite, die zweite Kalkulation, und das ist das, was Sie sagen, ist genau richtig, die Abwägung, ob die USA bereit sind, einen Krieg mit China anzufangen, die kann noch nicht eindeutig beantwortet werden, auch von chinesischer Seite nicht. Und das Risiko will man zumindest jetzt noch nicht eingehen. Das mag in 10 oder 20 Jahren anders aussehen, wenn die chinesische Armee so weit modernisiert wurde, dass sie wirklich behaupten könnte, sie wäre imstande, Taiwan auch zu halten, wenn sie einmarschiert. Das ist ja auch nochmal eine Frage der Kapazität. Und die amerikanische Armee so weit überholt hat, dass sie auch sicher sein könnte, dass sie gegenüber der amerikanischen, das amerikanischen Militär standhalten könnte. Und solange das nicht gegeben ist, denke ich, wird China diesen Angriff nicht machen. Aber auch hier eine Fußnote sozusagen. Natürlich kann es zu Unfällen kommen und zu Eskalationsspiralen. Das haben wir selber in Europa in unserer Geschichte erlebt, wie schnell sowas gehen kann, dass uns zu einem Weltkrieg führen kann. Wenn der eine schießt und der andere denkt, er kann jetzt nicht Gesicht verlieren und muss zurückschießen und so weiter und so fort. Und es kann natürlich auch in China selber Umbrüche geben, die dazu führen können, dass Xi Jinping meint, jetzt muss er angreifen, um von inneren Problemen abzulenken. Also nehmen wir mal an, es kommt zu großflächigen Protesten aufgrund einer riesigen Finanz- und Wirtschaftskrise und seine Führung steht kurz davor, gestürzt zu werden, dann kann sozusagen dieses Heraufbeschwören eines gemeinsamen Feindes und einer gemeinsamen eines gemeinsamen Zieles, nämlich Taiwan einzuverleiben und auch das Schüren von Patriotismus und Nationalismus, ein Grund dafür zu sein, das dann doch zu wagen oder diese Risiken dann in Kauf zu nehmen. Das heißt also, man kann es nicht ausschließen. Man kann hoffen, dass die Führung, wie gesagt, auch so pragmatisch bleibt, dass sie diese Risiken genauso sieht. Und deswegen denke ich es, um das auch abzuschließen, wiederum, dass es, wie gesagt, auch für uns immer wichtig ist, für unsere Politiker, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa, China immer wieder darauf hinzuweisen, wie hoch dieser Preis wäre, den sie zahlen müssten.
Ja, Frau Stanzel, herzlichen Dank für Ihre Worte und die Information dazu. Ich glaube, so komprimiert, wie wir es jetzt hier in den letzten 40 Minuten gemacht haben, findet man es sonst selten irgendwo in den deutschen Medien. Deshalb herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und hoffen wir mal, dass Ihr Szenario, dass es zu keiner militärischen Auseinandersetzung kommt, auch Wahrheit bleibt. Herzlichen Dank.
Ich bin ja fast enttäuscht, dass ich nicht so in die Mangel genommen wurde, wie mein Vorredner anscheinend.
Das wäre jetzt noch gekommen, aber wir haben die Zeit halt und ich immer nicht so schlimm. Das kann ja an anderer Stelle, falls es nochmal heiser wird und wir uns vielleicht nochmal wiedersehen, nochmal der Fall sein. Herzlichen Dank, ja?
Danke für die guten Fragen.
Wiedersehen.
Ja, tschüss.
Ja, und nachdem wir jetzt beide Themen für heute besprochen haben, ist irgendwie noch ein bisschen was offen geblieben. Vielleicht geht's euch, ja, die es gerade hören, auch so. In uns drin ist noch so ein bisschen das Gefühl, wir müssen über das erste Gespräch noch mal kurz sprechen. Das Gespräch über die FDP. So ein bisschen ist das Gefühl bei mir, vielleicht auch bei euch allen gerade, dass da noch ein bisschen Gesprächsbedarf ist. Denn wir haben ja doch deutliche Anschuldigungen bekommen oder Kritik bekommen. Kritik ist ja okay, vielleicht ging es auch ein bisschen weiter. Deshalb würde mich einfach mal interessieren, wie ist denn euer Blick auf das, was da an uns rangetragen worden ist? Was davon können wir wie stehen lassen? Was davon müsste man wie kommentieren? Was ist da quasi eure Sicht der Dinge? RB, du kannst gerne beginnen.
Also aus meiner Sicht finde ich eigentlich immer noch, dass wir inhaltlich sehr gut das Ganze daran gegangen sind. Also da kann ich ihm leider nicht zustimmen. Aber was natürlich ein bisschen immer das Problem ist, wenn man spezialisierte Politiker hat, ist, dass die natürlich über ihr eigenes reden wollen und nicht über das, was andere Leute für sie in ihrer eigenen Partei entscheiden. Deswegen war es natürlich ein bisschen blöd, dass wir sehr auf den Themen stecken geblieben sind, wo er jetzt nicht so in etwa die, nicht, also nicht das meiste drüber weiß, dich am besten so in etwa drüber reden kann. Aber ich finde, das gehört trotzdem sehr stark dazu, dass man eben auch, wenn man eben in einer Partei ist, die in einer Regierung ist, die in einer Koalition ist, dass man eben auch zu einem großen Teil auch diese Parteischiene, nicht das Persönliche, aber wirklich die Parteischiene mitfahren muss und verteidigen muss. Deswegen sehe ich das ein bisschen problematisch, dass uns dann einfach so in etwa vorgeworfen wurde, Sachen, die nicht fundiert sind und ich weiß nicht, wie er es gesagt hat, plumpe Anschuldigungen, die sehe ich da nicht. Ich persönlich sehe da eigentlich nicht Anschuldigungen, aber Aussagen, die ziemlich gut belegt sind, sei es gesellschaftlich akzeptiert oder auch einfach fachlich, Thema E-Fuel. Aber ja, das ist mein Standpunkt dazu.
Ich würde da gerne gleich anschließen. Gerade wenn man so unsere Podcast-Folgen also mitbekommt, haben wir ja oft diesen allgemeinen Überblick, also nicht nur bei der FDP, sondern eben auch bei den anderen Parteien gemacht und sind natürlich auch dort auf Schlagzeilen eingegangen, was wir ja generell machen, weil es eben aktuell gerade in der Politik steht und natürlich man das auch ansprechen muss, weil es einfach auch dazugehört. Klar, dass wir jetzt natürlich nicht genug Zeit hatten, leider noch auf den sozialen Hintergrund dann einzugehen, womit er sich beschäftigt, war schade, aber ich finde, im Allgemeinen hat das auch einfach dazugehört. Also hätten wir es nicht gemacht, sondern wären nur auf Soziale eingegangen, wäre das andere, das Wichtige, total hinten runtergefallen, was ja am Ende mit der Ampel aber auch zu tun hat.
Ja, ich kann mich da eben auch nur anschließen. Ich sehe ein bisschen das Problem, tatsächlich, dass ja mit der Klimadiskussion entstanden ist, dass wir da teilweise wirklich stark aneinander vorbeigeredet haben. Und das finde ich doch sehr schade. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da überhaupt irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und es wäre ja gar nichts Schlimmes dabei gewesen, zu sagen, nein, die FDP vertritt da andere Punkte und sieht das so und so. Ja, da hätten wir auch weiter diskutieren können. Aber dadurch, dass da nichts in die Richtung kam, ist die Diskussion festgefahren. Und ja, das können wir jetzt nicht ändern. Aber ja, fürs nächste Mal wäre das vielleicht für unsere zukünftigen Gäste, falls sie das hören. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber ja, da könnte man dran arbeiten.
Da muss ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazugeben. Ist ja ganz klar. Also erstmal vielleicht ein Wort des Verständnisses. Es ist natürlich nicht einfach, wenn man in so ein Gespräch reingeht und mit der erste Punkt, und das ist ja auch meine Verantwortung, dieses Zitat und dieses Interview von Wolfgang Kubicki ist. Vollkommen klar. Das ist sehr kritisch und das zeigt auch schon direkt einen kritischen Umgang und das ist vielleicht auch eine Begrüßung und das bin ich, sage ich auch ganz ehrlich, dass ich da mit anderen Leuten aus anderen Parteien nicht so umgehen würde. Aber andere Leute aus anderen Parteien haben auch nicht Leute in ihren Reihen, die solche Aussagen treffen. Und dann dazu irgendwie gar kein Statement zu bekommen, außer ja, die AfD hat nichts mit der FDP zu tun. Natürlich ist die AfD nicht die FDP. Das sieht man ja schon an den wunderschönen Farben, das sind ja ganz andere Farben. Aber dass da eine gewisse Annäherung stattfindet von einigen in der FDP, nicht von allen, bei Gott nicht von allen. Ich kann es nicht oft genug sagen, die FDP ist eine demokratische Partei. Sorry, die FDP ist eine demokratische Partei. Und natürlich paktiert die FDP nicht mit der AfD, aber da irgendwie gar keine klare Aussage und es kommt ja auch vom Parteivorstand dazu nichts Klares. Ich meine, Kubicki tätigt diese Aussage und dann kommt dazu nichts Klares. Und dann da so auszuweichen, das finde ich einfach nicht gerechtfertigt und dann irgendwie jeder zweite Satz hat ja, das Wort Polemik enthalten und uns immer und immer und immer und immer und immer wieder Polemik zu unterstellen. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Polemik. Natürlich ist das ein kritischer Umgang. Natürlich sind das sehr pointierte Aussagen teilweise, aber so ist es nun mal und es ist halt einfach eine Partei, die sehr, sehr viel Angriffsfläche bietet. Das ist immer so, wenn man in der Regierung ist. Man kann an jeder Partei alles Mögliche rumkritisieren. Und ehrlicherweise finde ich, dass die FDP in der aktuellen Regierung mit Abstand die schlechteste Rolle spielt. Mit Abstand. Es ist absolut peinlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, wie auf Europaebene da von Volker Wissing agiert wird. Volker Wissing ist, ich dachte wirklich nicht, dass ich das jemals sagen müsste nach Andreas Scheuer. Aber Volker Wissing ist so ein schlechter Verkehrsminister. Er ist fast schlechter als Andreas Scheuer. Und wirklich, da sind wir schon unterhalb des Kellers vom Niveau her. Und er hat wirklich den Keller nochmal ausgebuddelt. Es ist unfassbar. Dieser Mann, ich will jetzt hier niemanden beleidigen, weil sonst kriege ich am Ende wirklich noch eine Anzeige irgendwann mal.
aber der zerstört meine Zukunft mit. Und natürlich ist Volker ein bisschen nicht alleine verantwortlich für den Klimawandel. Aber der Anwalt der Autofahrerinnen und Autofahrer, also das ist doch keine, so machen wir doch keine Klimapolitik im Verkehrssektor. Das ist die eine Sache. Und dann uns vorzuwerfen, dass wir nur die Themen, die in den Schlagzeilen stehen, und nicht wirklich mit Inhalten auseinandersetzen. Setzt sich denn die FDP mit Inhalten auseinander? Ich kriege von der FDP nichts mit, außer diese Sachen werden geleakt. Und ja, es wurde geleakt an die Bild-Zeitung und es ist stark davon auszugehen, dass es die FDP war. Christian Lindner kriegt argumentative Unterstützung vom Porsche-Chef. Auch das ist bewiesen. Es gibt die Chatverläufe. Da kann man mir jetzt ja nicht sagen, dass das nicht stimmt. Das stimmt. Und einfach auf valide, faktenbasierte Anschuldigungen zu antworten mit Nein, das stimmt nicht und Nein, das ist polemisch und Nein, das hat nichts mit Politik zu tun. Natürlich hat das mit Politik zu tun. Ich weiß auch, dass der Alltag in Politik anders aussieht, nicht aus Schlagzeilen besteht und dass natürlich auch ordentliche Arbeit geleistet wird in der Koalition, sonst würde ja dieses Land auch nicht mehr laufen. Aber die Schlagzeilen sagen nur mal was anderes. Keine klare Abgrenzung von teilweise wirklich für mich rechtspopulistischen Aussagen von Kubicki. Volker Wissing verhält sich absolut peinlich, nochmal auf EU-Ebene. Und klar gab es da andere Absprachen. Und ja, der Gesetzesvorschlag wurde sogar nochmal geändert, aber dann hat es dem lieben Volker immer noch nicht gepasst. Und immer noch nicht. Und jetzt gibt es hier wieder Veto. Und dann zu sagen, wir sind doch so für Klimaschutz und wir wollen unbedingt Klimaschutz, aber nur, wenn sich niemand einschränken muss und wir haben unseren tollen Zertifikatehandel, der auch strittig ist, ob das wirklich so toll funktioniert, ob der Markt wirklich den Klimawandel regeln kann, weil der Markt auch überhaupt erst für den Klimawandel verantwortlich ist. Wir haben nur einen so starken Klimawandel, weil wir einfach in einer kapitalistischen Gesellschaft leben und jetzt kommt der Hass auf den Markt wieder raus. Ich muss es einfach sagen, der Kapitalismus funktioniert nicht. Wir profitieren vom Klimawandel. Wir profitieren davon, dass andere Länder ausgebeutet werden. Wir profitieren davon, dass andere Leute in anderen Teilen der Erde jetzt schon unter den Folgen des Klimawandels leiden, die wir verursachen. Wir in Deutschland, alle von uns. Jeden Tag. Und dann regelt der Markt das nicht. So, und ich finde es einfach, ich finde es wirklich schade, wenn ich das Gefühl habe, dass nicht ernsthaft mit mir umgegangen wird. Es gibt wenig Sachen, die mich als junge Person in der Politik so sehr aufregen. Und ich will ihm gar nicht unterstellen, dass er junge Menschen in der Politik nicht ernst nimmt. Ist ja selber noch ein sehr, sehr junger Abgeordneter und hatte bestimmt damit auch früher zu kämpfen. Aber als junge Frau in der Politik ist es einfach der größte Abfuck, sorry für den Ausdruck, wenn man immer das Gefühl hat, dass man nicht ernst genommen wird. Und die FDP ist angeblich die Partei, die sich so sehr für die Jungen einsetzt und die hier, wir haben die Schuldenbremse, damit spätere Generationen keine Schulden abzahlen müssen und wir setzen uns für Klimawandel ein. Und die war ja auch super erfolgreich bei der Bundestagswahl, bei den ErstwählerInnen. Und okay, aber wo ist der Einsatz für die Jugend? Ich sehe ihn nicht. Und dann will man die Kindergrundsicherung noch irgendwie auf den letzten Metern abändern, irgendwelche Kompromisse, die am Ende wieder nur die Reichen begünstigen, irgendwelche leeren Versprechungen, die nicht eingehalten werden. Es funktioniert nichts in dieser Koalition. Es ist einfach nur peinlich, wie die FDP sich verhält. Und sich da gar nichts, hat er sich gestellt. Immer nur, das ist Polemik, das ist plumpe Anschuldigung. Das ist wirklich schade. Weil ich hätte mir auch eine inhaltliche Auseinandersetzung gewünscht. Aber wenn man bei jeder Anschuldigung sagt, das stimmt nicht, obwohl es stimmt, dann haben wir keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Klientelpartei FDP.
Ich würde vielleicht auch ganz kurz noch sagen, was mir auch gefehlt hat, war halt einfach das Reaktive auf andere Aussagen irgendwie. Weil ich fand den Punkt, als sie gerade beim, Klimaanleihen?
CO2-Zertifikate.
CO2-Zertifikate.
Sind letztlich Anleihen in der Grundkonzeption her.
Ja. Dass Herr Kabisch eben gesagt hat, dass es so nicht funktioniert, nur 60 Euro pro Tonne. Ich fand, und dass man mehr auf 300 Euro hochgehen müsste, ich fand das einfach schwachsinnig, dass gesagt wurde, weil der Markt regelt das und wenn der Markt sagt, man braucht 60 Euro, um eine Tonne CO2 einzusparen, ich finde, das ist reinster Bullshit, es macht keinen Sinn und auch das mit der Schuldenbremse, dass die Schuldenbremse angezogen wird, aber und dadurch Klimaschutz verhindert wird fast schon. Oder einfach, wie rasant es geht. Gestern der IPCC, also der Internationale Klimarat, hat gesagt, 7 Jahre, bis dahin müssen wir fast alles, wir müssen alles verbessern, wir müssen alles so maximal steigern, wie geht. Also die Einsparung natürlich. Sonst ist 1,5 Grad futsch. Nie wieder. Und ich finde, es ist einfach wahnwitzig, dass man sagt jetzt, dass soziale Sachen sind extrem wichtig, das möchte ich nicht sagen. Aber ich finde, man muss soziale Sachen rückstellen, wenn man sagt, wir können zwar diese Generation jetzt absichern, aber die spätere Zeit, dort, wo sie dann in Sachen entscheiden müssen, wie die Welt läuft, dass es so schon so am Arsch ist einfach, dass sie nichts mehr dran ändern können. Das finde ich einfach nur wahnwitzig und deswegen finde ich, dass Klimapolitik eben auch im Hauptfokus sein sollte in diesem ganzen Gespräch. Deswegen finde ich es auch eigentlich nicht wirklich passend, dass eben probiert wird, die ganze Zeit auf ein anderes Thema zu drängen. Also es war nicht die ganze Zeit, keine Anschuldigung, aber am Ende dann so gesagt wurde, klar, er möchte über sein eigenes Thema reden, aber ich finde, das ist einfach wichtiger und dazu muss es ein Statement geben.
Ich sehe jetzt schon wieder die E-Mails, die mir alle unterstellen, dass ich die FDP hassen würde und den Markt hassen würde. Das sind erstmal zwei verschiedene Sachen für mich. Beim einen stimmt es, beim anderen stimmt es vielleicht nicht so ganz. Ich hasse die FDP nicht, aber dieses Gespräch hat mir leider einfach einmal mehr wieder gezeigt, dass dort einfach die Probleme unserer Zeit nicht ernst genommen werden. Weil, na klar, wir können uns alle jeden Tag hinstellen und behaupten, wir wollen Klimaschutz. Ehrlicherweise keine Partei in der Regierung sorgt gerade für effektiven Klimaschutz, die FDP am allerwenigsten. Aber das läuft gerade generell nicht gut. Aber wirklich, Volker Wissing, ich bin immer fürs Tempolimit, immer und überall, aber bei Volker Wissing müsste jetzt mal jemand hier Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben, der müsste jetzt mal wirklich ein bisschen aufs Gas drücken, weil man kann doch nicht allen Ernstes beim Thema Klimaschutz sagen, ja, wir nehmen uns jetzt da nochmal ein bisschen Zeit, nachdem sich schon ewig Zeit genommen wurde. Das sind ja alles Themen, die sind ja seit Ewigkeiten in der Diskussion. Und natürlich müssen solche Sachen ordentlich ausgearbeitet werden. Gesetze müssen vernünftig funktionieren. Das darf nicht irgendwie übereilig verabschiedet werden. Aber please, come on. Also einige Leute haben einfach noch nicht verstanden, dass wenn eine gewisse Schwelle überschritten ist, und jetzt sind schon einige Schwellen überschritten, es gibt Sachen, die niemals wieder so sein werden, wie sie mal waren. Und darunter werden zukünftige Generationen leiden. Aber es gibt eine gewisse Schwelle und wenn die überschritten ist, dann ist es vorbei. Dann können wir uns alle ins Grab legen und warten, bis die Erde von oben kommt, weil dann wird nichts mehr. Und das sieht die FDP leider nicht, habe ich das Gefühl. Obwohl, das stimmt nicht, es sehen einige Leute in der FDP nicht. Ich habe nämlich auch mit vielen Julis in letzter Zeit Kontakt gehabt, die das anders sehen. Und die da auch sich wirklich sehr engagiert für einsetzen in ihrer Partei. Und die sich auch dafür einsetzen, dass der Umgang mit Leuten wie Wolfgang Kubicki sich ändert. Die sich auch dafür einsetzen, dass Christian Lindner nicht mehr dieses ekelhafte Blockieren vorantreibt in der Koalition, die sich auch dafür einsetzen, dass Aussagen wieder von Wolfgang Kubicki wie, wenn es jetzt hier kein Straßenbau gibt, dann gibt es auch keinen Stromausbau, whatever, der Konflikt, der da öffentlich ausgetragen wird von der Koalition, das habe ich mir eigentlich erhofft, dass es in dieser Koalition nicht stattfindet. Und jetzt haben wir es leider mehr als je zuvor. Und das finde ich sehr schade, weil diese Koalition hat so viele Chancen gehabt. Und auch wenn der Koalitionsvertrag jetzt nicht berauschend ist, aber selbst von dem wird ja nichts umgesetzt, wirklich. Von daher, selbst an die Abmachung wird sich ja nicht gehalten. Von daher, liebe Julis, liebe FDP-Mitglieder, liebe Liberalen, schreibt mir gerne, dass ihr mich, scheiße finden ist halt das falsche Wort, schreibt mir gerne, dass ihr meinen Hass auf die FDP ablehnt und meinen Hass auf den Markt. Ich kann es nur nochmal sagen, ich bin kein Fan von der FDP, aber es ist eine wichtige Partei für Deutschland, die auch eine wichtige Rolle übernimmt. Und die Liberalen sind auch historisch gesehen für Deutschland unfassbar wichtig und sollten es auch immer bleiben. Aber nicht so, wie sie aktuell in der Koalition auftreten, weil sonst ist es wirklich, bei den Landtagswahlen sieht es auch schlecht aus dann für euch. Nächstes Jahr wird im Osten gewählt, es sieht da nicht gut aus.
Die E-Mails übrigens an js@ehg-werder.de.
Wenn wir gerade da schon sind, ich nehme die an, also ich nehme gerne eine Hälfte JS ab, weil ich möchte ja immer noch ich bin ja kein Mitläufer, nicht vergessen, als meine eigene Meinung, also nichts auf JS schieben, ist mein Einteil. Also bitte, ich möchte auch schlechte Mailscare haben, Kritik, sehr viel, bitte.
Ja, aber gerne auch Lob. Ich will es vielleicht mal so zusammenführen.
Lob nehmen wir nicht an.
Doch, auch das darf gerne sein. Auch positive Rückmeldungen
sind gewünscht. Außer von dir,
Bernd. Ja, außer von Bernd, genau. Ich will es vielleicht nochmal zusammenführen. Ihr habt ja viele richtige Sachen gesagt und eigentlich alles richtig. Ich sehe es genauso. Letztlich ist das Gespräch für mich so ein bisschen in a nutshell gewesen, woran es eben bei der FDP so hakt. So. Und dass die FDP gerade selber nicht weiß, wo sie hin will, dass es da Richtungsstreits gibt und da ist Kubicki in das eine Lager. Und da sind vielleicht sozial-liberal orientiertere das andere Lager, das hat man jetzt ja auch gesehen. Es ist letztlich aber so ein bisschen das Problem, wie man halt mit Inhalten und mit Themen umgeht. Und wenn man uns hier heute vorgeworfen hat, wir sehen nicht an Inhalten orientiert, stimmt das letztlich nicht. Also wir haben genug inhaltliche Themen angesprochen. Vielleicht hätte man mehr ansprechen können ohne Frage. Wir haben genug angesprochen und das Beispiel des, der E-Fuels oder der Punkt auch CO2-Zertifikate war ein Beispiel. JS hat ja vorhin so eine Art kleinen Faktencheck gemacht. Und dass das, was wir da angesprochen haben, auch in Realität ankommt, sieht man ja auch gerade schon angedeutet in den drohenden Wahlniederlagen oder auch schon vorhandenen Wahlniederlagen. Da sieht man das ja. Es ist ja nicht so, dass die FDP überall positiv wahrgenommen wird. Und dann zeigt das für mich so ein bisschen Realitätsferne, wenn man auch in so einer Auseinandersetzung nicht bereit ist, sich damit auseinanderzusetzen und nicht bereit ist, auch mal genau diese, sich auch mal selbst zu hinterfragen, und sondern jede Kritik, die aufkommt, die faktenbasiert war, das war hier nichts, was nicht irgendwie auf dem Fakt basiert hat, das dann abzutun als Polemik. Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, und daher kommt vielleicht der Eindruck von, aha, geschildert, die sind aneinander vorbeireden. Ich behaupte aber, das war eher dem geschuldet, dass unser Gast heute eben das wahrscheinlich gar nicht richtig wollte. Also, ich unterstelle, er war nicht hier zum Reden, er wollte ja reden mit uns, aber so ein bisschen dieser Punkt letztlich, die Bereitschaft dann auf uns einzugehen und auf die Fragen einzugehen, hat vielleicht ein bisschen gefehlt. Und das ist dann das Problem, dass man dann zu wenig Inhalten kommt und wenig Auseinandersetzung kommt. Dass er übrigens alle Themen vorab kannte, will ich nochmal sagen. Also so viel Fully Disclaimer, das machen wir immer hier so. Also alle Inhalte, die wir besprechen, alle Grobinhalte bekommen alle Gäste vorab, auch er. Sodass also das nicht der Punkt war, da standen auch so eine Begriffe wie E-Fuels drin, unter anderem, will ich nochmal genannt haben. Also auch das war vorher bekannt. So fair müssen wir sein. Aber gut, am Ende ist es vielleicht auch immer ein persönliches Auseinanderzugehen und die Frage vielleicht in einem anderen Setting, an Umgang, gelingt es auch. Es soll auch bitte keine Kritik nur an dem Gast sein, im Gegenteil, es soll einfach nur für uns so ein bisschen die Wahrnehmung sein, was wir gerade so denken und was so unser Bauchgefühl nach dem Gespräch ist, was so ein bisschen mich daran erinnert hat, als Thilo Jung die Sachsenwahl vorbereitet hat und alle seine Gäste immer weggerannt sind in allen Gesprächen. So, unser Gast ist heute nicht gegangen, so nicht, aber so ein bisschen war das auf einer ähnlichen inhaltlichen Ebene, und das über kann man gerne auch mal on-air reden. JS, du hast quasi das Schlusswort, und dann würde ich so langsam Richtung Outro gucken.
Auf jeden Fall eine große Verantwortung, der ich gerne gerecht werde, oder versuche jedenfalls. Ich würde mich auch sehr freuen, was er ja auch selber angeboten hat, wenn wir vielleicht doch mal in ein Gespräch gehen. Dann allerdings für mich so ein bisschen unter der Bedingung, dass ich das Gefühl habe, dass ich auch ernst genommen werde in einem solchen Gespräch, weil das, bin ich ganz ehrlich, habe ich mich heute nicht gefühlt. Das ist halt auch einfach aus dem persönlichen Erfahrungswert, den ich da in der Richtung habe, entstanden, aber das muss man sich vielleicht immer für sich so ein bisschen selber persönlich spiegeln. Und nochmal, ich verstehe das, und ich verstehe auch, dass man nicht über die E-Mail, die SMS von Christian Lindner an Porsche-Chef, was auch immer sein Name sein mag, reden möchte. Und es ist aber halt nun mal für mich ein essentieller Teil davon, wie die FDP Politik macht. Und das kann man auch für mich nicht abtun. Und klar, jede Partei macht für ein gewisses Klientel in gewisser Weise Politik. Das ist so, würde ich auch nicht sagen, dass das prinzipiell was Schlechtes ist. Aber sich dem gar nicht bewusst zu sein und das auch gar nicht so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, es ist ja erwiesen, dass diese SMS geschrieben wurden. Und dann da den eigenen Parteivorsitzenden nicht ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ob das jetzt daran lag, dass das hier öffentlich ist oder whatever, I don't know. Aber so viel Integrität wünsche ich mir eigentlich schon in der Politik. Und das brauchen wir auch. Und wir brauchen auch junge Leute wie ihn im Bundestag. Ich bin super froh, dass jetzt mehr junge Leute im Bundestag sitzen. Und das ist bestimmt ganz, ganz positiv. Und ja, hoffen wir einfach, dass es in Zukunft besser läuft.
Ja, am Ende behauptet, dass die FDP diesen Schritt mal macht, ist hinterfragens. Denn die Wahlerfolge bei der Bundestagswahl haben ja gezeigt, dass liberales Denken und liberale Vorstellungen funktionieren können. Aber da muss man es auch in der Praxis so umsetzen, dass es halt nicht zu Widerstand und wir wollen nicht und zu Verschieben führt, sondern wirklich zu einer konkreten Politik.
Genau, und sich auch dessen klar sein, dass eben die Wahlniederlagen nicht damit zusammenhängen, dass die FDP jetzt eine vermeintlich linke Partei geworden wäre. Also wer das denkt, muss sich wirklich nochmal das Hufeisen genau anschauen und hinterfragen, ob es überhaupt das Hufeisen sein sollte. Also das kann nun wirklich niemandem einfallen, die FDP als linke Partei zu bezeichnen. Und insofern vielleicht auch einfach als FDP, ich weiß jetzt nicht, wer von der Parteispitze zuhören wird, wahrscheinlich eher niemand, aber hinterfragen auch vielleicht das dauernde Blockieren, und so wird es halt in der Öffentlichkeit und auch von mir und von allen anderen wahrscheinlich auch wahrgenommen, immer blockieren, immer dagegen, immer nochmal hier einen quer vor den Bug schießen, öffentlich mit der Bild-Zeitung kooperieren. Ob das vielleicht daran liegt, dass das für die Wahlniederlagen verantwortlich ist und nicht das vermeintliche Linkssein der FDP, das sollte man mal hinterfragen.
Ja, es ist diese Orientierungslosigkeit, die die FDP gerade hat, das ist, glaube ich, das Problem. Und dann kommen halt solche Hardliner wie Kubicki durch und gehen halt diesen Konfrontationskurs, den er immer wieder fährt. Plus diese Aussagen, die eben in AfD-Nähe führen, das hat JS sehr gut aufgeführt. Nicht ohne Grund sagen manche, das ist nicht die FDP, sondern die AfD. DP, um diesen Bezug schon herzustellen. Naja, gut. Herzlichen Dank dafür für diesen kleine Reflexion. Die war das erste Mal in unserem Format mal so zu hören, aber vielleicht auch mal ganz gut nach so einem Gespräch. Auch dazu herzlichen Dank. Also alle, die Feedback geben wollen, sind herzlich eingeladen. Ich danke auf alle Fälle euch heute wieder für die fleißige Diskussion, unsere tolle Gespräche und etwas andere Aufnahmen heute mal. Darf ja auch mal sein. Hans brauche ich heute nicht danken, der ist nämlich nicht da, aber beim nächsten Mal wird er wieder da sein. Heute als Spendenziel haben wir ein bisschen intern diskutiert. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, da natürlich irgendwie Taiwan-spezifisches Ziel zu nehmen. Und tatsächlich sind die, wenn man sich die Top Ziele anschaut, die jedenfalls vorgeschlagen werden, auch von der Bundesregierung als Ziele, werden immer wieder auf die SOS-Kinderdörfer verwiesen in Taiwan. Da gibt es jetzt verschiedene Konzepte. Ich habe jetzt letztlich in die Shownotes einen Link gepackt, der mir besonders überzeugend klang von der Gesamtgestaltung. Und ein Ziel, wo auch nachweislich diese Gelder dort für Bildungszwecke und für den Aufbau eingesetzt werden. Und sonst zum Schluss noch zwei Hinweise. Denkt nochmal daran, in letzter Zeit sind die Zahlen der Nutzung bei Spotify wieder etwas angestiegen. Ich muss es nochmal sagen. Denkt doch nochmal daran. Es kam jetzt diese Woche diese schöne Statistik, dass ein Musikkünstler für insgesamt 1 Milliarde Downloads $12 bekommt. Das ist bei Podcasts nochmal ein bisschen schärfer, aber darum geht es uns ja auch gar nicht, sondern darum, dass ihr bei guten Podcast-Apps viele Sachen viel schöner machen könnt, schneller hören und. Und zum Feedback auch da nochmal, das hat bisher auch noch nicht super funktioniert, denkt daran, ihr könnt individuelles Feedback verschicken, JS hat es oft genug gesagt, relativ einfach, das Kürzel plus eag-werder.de. Und dann kommt das ganze Ding auch dort an. Und das Schöne ist theoretisch, ihr könnt auch eine Antwort bekommen. Klar geht jetzt immer noch an podcast.erg-werder.de, aber da die Weiterleitung nicht so optimal funktioniert, nochmal der Impuls, bitte alles, was individuell ist, gerne an diese Adresse und sonst an die generelle und dann gucken wir, was wir damit machen. Wir hören uns in der nächsten Monat wieder mit dem Abschluss unserer kleinen Reihe. Ja, JS, sorry.
Nicht wundern, wenn es keine Antwort gibt, weil das System funktioniert leider nicht so gut. Versucht es gerne immer wieder. Vielleicht wird es eines Tages funktionieren.
Ja, das ist richtig. Also was nicht funktioniert, ist die Weiterleitung so richtig. Der Rest funktioniert schon. Es kommt nichts nicht an. Es kommt nur manchmal nicht da an, wo es ankommen soll. Sagen wir es mal so. Aber wir arbeiten daran und don't forget, wir sind hier keine professionelle Organisation. Das ist alles immer noch nebenbei. Und das sollte man bei all den Konzepten nicht übersehen. Ja, nächsten Monat, wie gesagt, Abschluss der unserer Reihe mit dem Blick dann auf die SPD. Da bin ich schon sehr gespannt, wie JS dann ihre persönliche Partei in die Kritik nimmt. Und dann, sehr interessant, wollen wir Richtung auf die Migration schauen. Denn tatsächlich ist die Migrationspolitik in Deutschland, wenn man 2015 vergleicht mit der aktuellen Ukraine-Frage und Umgang mit Ukrainern, sehr interessant und auch sehr diskursiv. Und so viel kann ich vorab schon sagen. Viele, viele Akteure, die in dem Bereich aktiv sind, zivilgesellschaftliche Akteure, ducken sich da gerade weg. Ich habe so selten das Problem gehabt, Leute mir zugesagt haben und ich dann gesagt habe, das wollen wir machen. Nee, das machen wir nicht. Das ist sehr interessant. Also ich bin sehr darauf gespannt, wie viel Sprengstoff wir da feststellen werden. Und darum wird es im Outro gehen. Da hört man einen kleinen Beitrag von Monitor gekürzt, in dem auf diese unterschiedliche Betrachtung und vielleicht die Frage, ist das nicht alles Rassismus, schon eingegangen wird. Und dann vielleicht der kleine Cliffhanger für das nächste Mal. Und wir freuen uns auf alle Mails natürlich wieder von unserem lieben Bernd Stromberg. Mach's gut, lieber Bernd. Macht's gut, alle Reste. Bleibt politisch und bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast. Ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Und so groß die Hilfsbereitschaft für ukrainische Flüchtlinge gerade ist, so schwer macht es Deutschland, den Geflüchteten aus Syrien in diesem Land anzukommen. Die Menschenwürde ist unteilbar, sagt das Grundgesetz. Und doch machen wir Unterschiede.
Sie sind in Sicherheit, entkommen vor Putins Bomben. Olga Tkachenko und ihr Sohn sind aus Kharkiv geflohen. Dank der Hilfe von Marianne Arndt beziehen sie heute ihre neue Wohnung in Köln.
Es gefällt mir total gut. So etwas haben wir nicht erwartet. Es ist alles so schön und so gemütlich.
Neu ist diesmal, ukrainische Flüchtlinge dürfen direkt in private Wohnungen ziehen. Eine große Erleichterung. Ganz anders hier. Mitten im Bayerischen Wald lebt Bashar Sharif in einer Notunterkunft. Zum nächsten Dorf ist es 1 Kilometer Fußweg. Bashar ist aus Syrien geflüchtet. Er bekam die Unterkunft zugewiesen. Eine eigene Wohnung ist ihm untersagt. Auch seine Eltern und Geschwister fürchten sich täglich vor Putins Bomben. Nicht in der Ukraine, sondern in Idlib in Syrien. Dort harren tausende Vertriebene aus anderen Landesteilen aus. Russland kämpft hier seit Jahren an der Seite Assads, auch gegen die Zivilbevölkerung.